Was muss Europa tun, um sich zu schützen, gerade jetzt, wo Putin in der Ukraine die Oberhand zu gewinnen scheint? Wie weit darf eine Partei, die sich ja christlich nennt im Namen, dabei gehen, wenn sie mit Rechtspopulisten auf der europäischen Ebene zusammenarbeitet? Und was reizt unseren Gast, trotz aller Rückschläge, sich immer wieder für dieses Projekt Europa zu engagieren? Das, meine sehr verehrten Damen und Herren, sind nur drei der Fragen, die wir heute bei diesem AZ Live erörtern wollen. Ich freue mich, dass der Fraktionschef der Europäischen Volkspartei, der stellvertretende Vorsitzende der CSU, heute bei uns zu Gast ist. Lieber Manfred Weber, herzlich willkommen bei der Augsburger Allgemeinen. Ich freue mich auch, den Vorsitzenden und Sprecher der Geschäftsführung der Mediengruppe Pressedruck hier bei uns zu begrüßen. Lieber Andreas Scherer, herzlich willkommen bei Ihrer Augsburger Allgemeinen. Meine Damen und Herren, Sie kennen das ja beim AZ Live. Da sind neben Herrn Weber Sie die Hauptdarstellerinnen und Hauptdarsteller. Es geht ja darum, dass wir in diesem Gesprächsformat, so steht es jetzt da hinten ja auch, Journalismus zum Anfassen, dass Sie Ihre Fragen an Herrn Weber stellen sollen. Einige von Ihnen haben das schon getan per E-Mail im Vorfeld. Diese Fragen haben wir mit eingearbeitet in einem Katalog, den wir hier haben für diese 90 Minuten. Wenn Ihnen aber jetzt spontan noch eine Frage kommt, kennen Sie, da gibt es diese Kärtchen, diese Bierdeckel auf Ihren Sitzen, da können Sie Ihre Frage notieren und wir sammeln die dann ein, wir bekommen sie nach vorne gereicht und stellen Ihre Frage dann hier an Manfred Weber. Mein Name ist Peter Müller, ich bin Chefredakteur der Augsburger Allgemeinen, gemeinsam mit meiner Chefredaktionskollegin Andrea Kümpfbeck, und damit darf ich dich, liebe Andrea, darf ich Sie, Herr Weber, auf die Bühne bitten.
Ja, schönen guten Abend, auch von meiner Seite. Lieber Herr Weber, unser Gespräch heute findet im Rahmen der Zukunftswoche statt, der Future Week, die gerade in Augsburg läuft. Es bedeutet 60 Veranstaltungen von Menschen, die die Zukunft gestalten, eine Woche voller digitaler und zukunftsorientierter Events, veranstaltet von uns als Augsburger Allgemeine und der Stadt Augsburg zusammen. Daher gleich zu Beginn die Frage: Welche Rolle spielt Europa für unser aller Zukunft?
Also zunächst willkommen und Dankeschön, dass ich heute eingeladen bin, dass ich heute Diskussion führen darf. Danke fürs freundliche Willkommen heißen. Und ja, wenn man über Europa und Zukunft redet, dann ist das ein Synonym. Dann gehören die zwei Punkte zusammen. Wir werden die Aufgaben, die vor uns stehen, werden wir nur beantworten, wenn wir als Europäer gemeinsam einen Weg finden. Unser Land, die Bundesrepublik Deutschland, ist eines der großen Länder, ist das größte Land der Europäischen Union. Wir sind sicher sehr einflussreich in der Welt draußen. Aber die ganz zentralen Fragen, die jetzt auf uns zukommen werden, die wir heute sicher noch beraten werden, werden auch wir Deutsche alleine nicht mehr lösen können. Und deshalb ist für mich Europa die Ebene, wo unsere Zukunft heute maßgeblich entschieden wird. Und wo ich auch sage, wo in den nächsten Jahren auch historische Fragen zu entscheiden sind.
Das sind jetzt Antworten eines gestandenen Europapolitikers. Klingt auch sehr überzeugend. Wenn man sich allerdings umhört bei den Menschen in Europa, dann nehmen die das ganz anders wahr. Da werden bürokratische Hürden aufgestellt. Der Mittelstand und die Landwirtschaft werden gegängelt. Also viele Menschen haben das Gefühl, dass alles, was aus Brüssel kommt, ist nur Ungemach oder es droht nur Ungemach aus Brüssel. Was antworten Sie den Menschen?
Wenn wir Vertreter sozusagen Bayerns in Europa sind, dann müssen wir uns um die einzelnen Themen dann kümmern, wenn was kommt. Übrigens erlebe ich auch ganz andere Themenfelder, nämlich dass ich bei Schulbesuchen angesprochen werde, hey, was ihr jetzt mit der KI-Regulatorik gemacht hast, dass bei künstlicher Intelligenz ein Themenfeld, wo plötzlich der Computer eigenständig entscheidet und nicht mehr der Mensch entscheidet, also ganz neue Entwicklungen auf uns zukommen, wo die Schüler mich dann auf den Paragraphen sowieso in dem Gesetz ansprechen und das wissen, weil sie sich damit beschäftigen, weil die sich fürs Digitale interessieren. Oder wenn ich zum Beispiel vor einer Woche bei der Allgäuer Agrarschau war und dort den Bierzeug gesprochen habe, dann brauche ich halt keinen Bauern mehr überzeugen, was es heißt, wie wichtig Europa für ihn ist. Natürlich schimpft er manchmal über Gesetze, aber das erlebe ich ehrlich gesagt in Berlin auch, dass mancher Landwirt über das schimpft, was allerdings in Berlin gemacht wird. Und mancher Landwirt weniger schimpft über das, was München gemacht wird. Aber Sie wissen, also das ist normale Politik, aber die Bauern wissen heute auch, wie wichtig Europa für sie im Markt ist. Ich komme aus Niederbayern, das wissen Sie. Ich komme aus, im Bayerischen Wald haben wir eine Molkerei. Ihr seid ja in Schwaben, im Allgäu vor allem, mit Molkereien auch gesegnet. Bei mir gibt es eine Molkerei, die heißt Goldsteig. Und die Molkerei Goldsteig ist in Italien einer der größten Mozzarella-Produzenten. Das muss man sich mal vorstellen. In Cham wird Mozzarella, italienische Käsesorte, produziert, die dann in Südtirol im Lager gebunkert wird und dann in alle Supermärkte in Italien verkauft wird. Weil wir offensichtlich gute Qualität haben. Und wenn wir diese Märkte nicht hätten, wenn es Europa nicht gäbe, dann müssten 50% unserer Milchbauern morgen schließen. Morgen schließen. Also deswegen brauche ich da gar keinen mehr überzeugen, dass da, aber der Frust ist da über manche Themen und denen muss man sich einfach als Politiker dann stellen und auch zuordnen, wer es dann verantwortet hat, weil bei uns auch demokratisch entschieden wird.
Wenn Sie von Mozzarella sprechen, dann sprechen Sie ja auch über die Kraft des Binnenmarktes, also die Möglichkeit, als Produzent in Niederbayern 450 Millionen Verbraucherinnen und Verbraucher zu erreichen mit dem Produkt. Gleichzeitig, Herr Weber, ist es doch so, dass die wirtschaftliche Stärke Europas, dass es um die so gut ja nicht bestellt ist, wenn man das vergleicht. Man muss da gar nicht nach China gehen oder zu anderen asiatischen Ländern. Das reicht ja ein Blick in die USA, wo das Wirtschaftswachstum über die vergangenen 10 Jahre deutlich höher und schneller war als das bei uns in Europa. Warum gelingt es Europa da nicht, seine Stärken besser auszuspielen?
Also zunächst mal würde ich mal sagen, in Europa ist die Lage auch sehr unterschiedlich. Wir Deutschen haben Rezession. Ich war vor 2 Wochen in Athen, in Griechenland, beim Parteitag meiner Partei, bei Mitsotakis, beim dortigen Premierminister. Die haben 3% Wirtschaftswachstum in Griechenland. Also als CSU-Vertreter würde ich sagen, es liegt offensichtlich nicht daran, ob ich Deutsche oder Grieche bin, sondern es liegt daran, ob ich eine linke Regierung oder bürgerliche Regierung. Das sei mir als Parteipolitiker erlaubt, das so zu sagen. Also es kommt auf richtige Politik machen drauf an. Europa ist da sehr heterogen in diesen Fragen. Aber was muss Europa machen im Vergleich mit USA und China, damit wir wieder Wachstum hinkriegen? Ich glaube, wir müssen zunächst mal an unseren eigenen Binnenmarkt glauben. Wir haben für Güter wie Mozzarella haben wir einen Binnenmarkt in Europa. Aber wir haben für Dienstleistungen beispielsweise noch keinen europäischen Binnenmarkt, wie wir uns wünschen. Wenn heute in Schwaben jemand Skilehrer ist, dann darf er ohne Zusatzgenehmigung in Österreich nicht Skiunterricht geben. Weil die Österreicher ihre Dienstleistungsmärkte abgeschottet haben. Da darf nur ein österreichischer Skilehrer Skiunterricht geben. Und das kann doch nicht wahr sein. Also der Schreiner darf nach Österreich rüberfahren und dort Schreinerarbeiten machen, aber ja, der Skilehrer darf nicht rüberfahren. Deswegen müssen wir für Dienstleistungen, für Energie, für viele Bereiche die Märkte noch öffnen. Wir müssen an die Kraft unseres eigenen Marktes glauben und den noch stärken in der Europäischen Union. Das ist eine der großen Aufgaben. Das Zweite, was wir machen müssen, ist Megathema Bürokratie. Ich weiß, dass die Leute nicht mehr hören können, aber ich komme diese Woche mit einem Ergebnis der Beratungen in Straßburg, wo ich unseren Bauern sage, wir haben jetzt beschlossen, dass alle Betriebe unter 10 Hektar, das sind in Bayern 35.000 Betriebe, das sind die kleineren Nebenerwerbslandwirte, bei denen wird es zukünftig keine EU-Prüfung mehr geben. Da kommt kein Prüfer mehr, da kommt keiner mehr, der nachschaut. Wir vertrauen auf die Eigenverantwortung. Also da sage ich mal, und ein zweites Beispiel, wir haben die Flächenstilllegung komplett rausgenommen. Die Landwirte können jetzt eigenständig entscheiden, ob sie produzieren oder ob sie eben das der Umwelt zurückgeben. Das sind 2 große Entscheidungen für unsere Bauern, auch in Schwaben, wo ich sage, auch ein bisschen selbstbewusst, so einen Entbürokratisierungsschritt würde ich mir in Berlin oder auch in München mal wünschen, wenn man solche großen Schritte macht. Also man kann das, wenn man in Europa handelt, wenn man dahinter ist, einer der Erfolge, die wir mit eingebracht haben. Also es gelingt dann auch und es muss ein Schwerpunkt der nächsten 5 Jahre sein. Durchforsten, wo sind die Betriebe an der Schmerzgrenze, wo nervt es die Betriebe nur noch, was ist überschüssige Bürokratie und was ist sinnvolle Bürokratie. Und das dritte große Thema ist ein Streitthema. Das ist die Frage, wo exportieren wir hin? Und ich sage Ihnen, da stehen fundamentalste Fragen vor uns. Im letzten Jahr waren alle Elektroautos, die in Europa verkauft worden sind, zu 20% aus chinesischer Produktion. Die kommen mit BYD und was Gott wer alles, kommen da auf unseren Markt und drücken unsere Hersteller an die Wand. Das ist weniger ein Problem übrigens für Mercedes, Audi und BMW, weil die einfach im Hochsegment tätig, im hochpreisigen Segment tätig sind. Aber für Fiat, für Seat, für die Kleinen, für Volkswagen ist das ein Riesenthema. Wer wird das Auto in 20 Jahren wirklich bauen? Und da sage ich Ihnen, die Amerikaner haben bereits Zölle, schützen ihre Märkte bereits vor Dumping aus China. Und wir werden vor der Frage stehen, ob wir Gleiches machen. Und ich will, dass wir rausgehen und in die Welt exportieren, Aber ich will, dass wir gegenüber China vor allem, gegenüber den Autokraten, gegenüber den Diktaturen, das ist ja der Kern dahinter, wir dürfen nicht naiv sein als Europäer. Wir müssen uns schützen, wenn andere uns über den Tisch ziehen wollen.
Da kommen wir noch ein bisschen dazu, zu dem China-Thema natürlich später. Ich würde nur trotzdem ganz kurz vielleicht bei der fast schon philosophischen Frage bleiben und unsere Wirtschaftspolitik in Europa kurz mit der in den USA vergleichen. Also nehmen Sie das Thema Klimaschutz, was ja in den letzten Jahren ein wichtiges Thema war, auch gerade auf der europäischen Ebene. Da ist es doch so, dass man in Europa die Unternehmen zu mehr Klimaschutz bringen will, indem man Verordnungen erlässt, neue Regularien einführt und mit Verboten hantiert. Also über das Verbrennerverbot können wir später natürlich noch sprechen. Auf der anderen Seite, wenn Sie in die USA gucken, setzen die ja auf was zutiefst Menschliches, nämlich, ich sage jetzt mal despektierlich, Profitgier. Die sagen einfach, wer klimafreundlich produziert, der kriegt Steuern erlassen in unbegrenzten Höhen übrigens. Also es gibt da keine Deckung, keine Kappelung. Ist das nicht keine Kappung? Ist das nicht vielleicht der erfolgversprechendere Ansatz, auf den Markt zu setzen?
Also wir Europäer sind so, wie wir sind. Wir sind da schon eher ein Kontinent, eine Gesellschaft, die schon einen Rechtsrahmen will. Die Amerikaner denken da ganz anders. Das gilt für Google, das gilt für alle. Mhm. Erstmal machen, Geld verdienen. Mhm. Das ist der wilde Westen. Probier es aus. Und wenn dann was schief geht, dann schauen wir es uns mal in Ruhe an. Das ist so die amerikanische Einstellung. Wir sagen jetzt zum Beispiel bei KI, wir sind der erste Kontinent der Welt, der jetzt dieser KI überhaupt einmal einen Rahmen gibt. Mhm. Sagt, was ist erlaubt und was verbieten wir auch mit KI. Und da gibt es natürlich viele Betriebe, die sagen, jetzt macht es ja schon wieder Gesetze. Ich sage, wir Europäer haben eine Vorstellung, dass Wirtschaft nur in einem Rechtsrahmen funktioniert, in einer sozialen Marktwirtschaft funktioniert. Und deswegen glaube ich, dass es richtig ist, diesen Technologien auch einen europäischen Stempel aufzudrücken. Ich möchte, dass wir diese Digitalisierung, um das als Beispiel zu verwenden, eben nicht von den Großkonzernen in Silicon Valley entschieden wird, wie wir leben und die Technologien nutzen und auch nicht vom chinesischen Überwachungsstaat entschieden wird, sondern dass der European Way of Life, die europäische Art, von Beginn an als Grundlage liegt und dann entsteht Markt auf der Grundlage unserer Werte. Das vertrete ich schon. Aber Sie haben zu Recht auch so im Nebensatz so eines dieser Beispiele angesprochen, wo halt wir heute auch parteipolitischen Streit haben. Also beim Klimaschutz gab es einen breiten Konsens, wir wollen 2050 klimaneutral werden. Ist doch wenn alle Staaten Europas, auch die Armen, Rumänen, Bulgaren, müssen Sie sich mal vorstellen, was die für einen Sanierungsbedarf haben in diesen schwachen Ländern, aber die sagen auch, jawohl, wir sind dabei, wir müssen bis 2050 klimaneutral werden. Das ist ein breiter Konsens in Europa und wir machen das insofern marktwirtschaftlich, weil wir CO2 einen Preis geben, den Emissionshandelssystem, und damit weiß jeder, wenn ich irgendwo CO2 emittiere, wird es teurer. Das muss jeder wissen, der Heizungsanlage baut und der Auto kauft. Also auch ein marktwirtschaftlicher Ansatz. Aber dann war eben so, dass leider Gottes eine Ampelmehrheit bei uns, also Liberale, Sozialdemokraten und Grüne, dann eben nicht bloß das Ziel definieren, 2050 kein CO2 mehr, sondern auch als Politiker den Menschen vorschreiben wollen, mit welcher Technik wir das erreichen. Und das ist das, wo wir heute gesagt haben, das ist falsch. Wir sind eine Marktwirtschaft, wir sind eine freie Marktwirtschaft. Da definiert der Politiker das Ziel, die Politikerin das Ziel. Aber es ist nicht unsere Aufgabe, die Technik zu regeln. Und ich sage auch dazu, ich bin Chef der größten Fraktion, wir haben das Versprechen abgegeben, wenn wir im nächsten Parlament die Mehrheiten haben, dann werden wir diesen schweren industriepolitischen Fehler heilen. Der Verbrenner muss wieder zugelassen werden. Der Markt entscheidet, wie wir Klimaschutz erreichen und nicht der Politiker, die Politikerin entscheidet, wie wir Klimaschutz erreichen. Und ich möchte, dass die Arbeitsplätze bei uns bleiben und nicht nach China oder Südamerika gehen.
Ich würde noch gern in den USA bleiben. Während wir, oder Europa hat hier eine überalterte Bevölkerung, kämpft mit Migration, hat wirtschaftliche Schwierigkeiten. Jetzt kommt noch dazu, jetzt kommt noch die Bedrohung, dass quasi der militärische Schutz der USA wegfällt. Was machen wir, wenn tatsächlich Donald Trump wieder US-Präsident wird?
Puh, wie viel Zeit haben wir? Also,
fangen Sie mal an, wir unterbrechen dann schon.
Also zunächst mal die Frage und auch die Einleitung dazu mit Krieg und Frieden in Europa gibt uns zunächst mal ein Gefühl dafür, dass wir wieder in historischen Zeiten leben. Dass wir als Bürger einfach auch bei den Wahlen historische Fragen zu beantworten haben. Dass die Wohlfühlzeit vorbei ist, wo irgendwie alles gefühlt automatisch ganz gut gelaufen ist. Es geht wieder um historische Grundentscheidungen. Und ich denke mal, dass wir zunächst mal einfach gegenüber Amerika abwarten müssen. Es bleibt uns ja eh nichts anderes übrig. Und ich sage aber auch, Ich glaube, dass egal wer amerikanischer Präsident wird, dass 330 Millionen Amerikaner nicht dauerhaft 440 Millionen Europäer verteidigen würden. Das ist Schluss. Und wenn da Trump in Amerika, man kann den Trump sehen, wie man will, aber wenn sich der vor die Wähler hinstellt und sagt, die GIs, die in Bayern stationiert sind, werden ja vom amerikanischen Steuerzahler bezahlt. Und die Soldaten, die Waffen, die hier sind, werden ja alles vom amerikanischen Steuerzahler bezahlt. Und dann sagt der Trump denen, wir Amerikaner haben im Durchschnitt 15 Urlaubstage, die Deutschen haben im Durchschnitt 27 Urlaubstage. Warum sorgen die eigentlich für ihre Sicherheit nicht selbst? Warum müssen wir das finanzieren? Dann bin ich überzeugt, würden auch viele von uns, wenn es Amerikaner wären, applaudieren, wenn es so wäre. Es muss man einfach, unabhängig von Trump und von seinem verrückten Stil und von seinen Lügen und so weiter, muss man einfach feststellen in der Sache. Und deswegen ist die historische Frage unserer Zeit, wie können wir das größte Versprechen Europas halten? Und das heißt Frieden, zumindest in der Europäischen Union, sichern. Und das werden wir nur halten, wenn wir jetzt so stark werden als Europäer, dass keiner auf die Idee kommt, uns herauszufordern. Das ist die traurige Realität, weil wir würden das Geld ja viel lieber für Digitalisierung und für Klimaschutz ausgeben, alle miteinander. Aber die Basis ist Frieden. Und wenn wir das nicht halten können, ist alles andere irrelevant. Also insofern große Aufgaben und der Schwerpunkt der nächsten 5 Jahre wird genau dieser Verteidigungspfeiler Europas sein, mit dem Kommissar für Verteidigung, mit Zusammenarbeit im Rüstungsbereich und so weiter.
Aber ehrlicherweise, Europa klingt ja seit Jahrzehnten nicht, irgendwie eine gemeinsame Sicherheitspolitik auf die Beine zu stellen. Warum soll das jetzt besser gelingen? Oder wo sind da die konkreten Ansätze, dass es jetzt funktionieren kann?
Ja, es ist so, dass bisher die Verteidigungsfragen in rein nationaler Hand sind. Das ist, Europa hat auch keine Kompetenzen derzeit. Auch mit den Verträgen, die Europa ja ausmachen, die Grundlagenverträge. Und jetzt geht es um politische Führung. Also vor 25 Jahren hat der Theo Weigel mit dem Helmut Kohl gesagt, wir schaffen die D-Mark ab und führen den Euro ein. Er hat damals Führung gezeigt. Er hat gesagt, da kommt China irgendwann mal auf uns zu, wir müssen uns zusammenraufen als Europäer, damit man möchte. Heute haben wir die zweitgrößte Währung in unserer Hand. Heute sind wir wirtschaftlich wer, weil Kohl und Weigel damals Kraft hatten, in die Zukunft zu gehen. Und diese Kraft bräuchten wir heute auch. Und ich sage es ganz, ganz offen, ich glaube, die größte Sorge, die ich habe, ist, dass meine Politikergeneration, ich bin 51 Jahre alt, dass meine Politikergeneration heute leider Gottes die historische Größe nicht hat, die Aufgaben unserer Zeit so zu beantworten. Danke. Also ich habe jetzt die Sorbonne-Rede gerade in die Zusammenfassung gehört. Ja. Macron hat heute an der Universität in Paris, in der Sorbonne-Universität, wieder eine Europa-Rede gehalten, wo ich vieles auch gut finde, also überzeugter Europäer, gar keine Frage, aber ja, wie viele Reden brauchen wir denn noch?
Er hat gesagt, Europa droht zu scheitern.
Ne? Ja, aber das ist Europa ja wunderbar, wenn er den Leuten Angst macht. Er ist aber gewählter Staatspräsident. Er soll gefälligst sich mit dem Scholz mal hinsetzen und soll jetzt sagen, jetzt machen wir die europäische Armee. Bitte machen. Nicht reden halten. Machen. Und ich sage Ihnen, mein Gefühl ist das, wenn ich dann auch in Scholz, auch die Taurus-Debatte, die wir in Deutschland haben, wenn ich mir das vergegenwärtige, da habe ich mehr das Gefühl, dass die Politiker damit beschäftigt sind, wie können sie ihre Regierung einigermaßen stabilisieren und politisch überleben angesichts der Lage, die sie im eigenen Land haben. Aber wir haben nicht mehr die Politikergeneration, die sagt, wie vielleicht ein Theo Weigel, ich habe den Parteitag noch im Kopf, wo die CSU gestritten hat, Gauweiler damals, Esperanto-Geld und so, wo der Weigel sich hingestellt hat und gesagt, ich will das. Und wenn es euch nicht passt, dann sucht euch einen anderen, der den Job macht, dann trete ich zurück. Oder auch der Kohl den Wählern gegenüber gesagt, wir führen den Euro jetzt ein und wenn es den Deutschen nicht passt, dann wählt es nächstes Mal eine andere Regierung. Ich bin davon überzeugt. Mal Mut zeigen, Führung zeigen, Orientierung geben. Und wir sind wieder in diesen Zeiten, wo leider Gottes die politische Spitze Europas mit Macron und Scholz stärker mit sich beschäftigt ist und nicht im Konsens wirklich Europa führt. Und das macht mir große Sorge. Meine Partei, die Europäische Volkspartei, wir haben Donald Tusk jetzt in Polen, als mein Vorgänger als EVP-Parteivorsitzender, polnischer Premierminister, zeigt da Orientierung, gibt da Kraft. Und ich hoffe, dass uns das gelingt auch, weil wir auch europaweit viele Wahlen jetzt gewonnen haben, dass wir dann auch einen Impuls setzen. Aber viel wird halt auch in Paris und Berlin bei diesen historischen Fragen mitgeklärt. Und da braucht man auch Willen zur Führung.
Aber Ihre Reaktion auf Macron ist wieder mal viel geredet, auf die Rede heute die Reaktion, aber letztlich konkret kommt da zu wenig.
Die Worte sind genug gewechselt, Taten sind gefolgt.
Sie sehen da auch weit und breit auch niemanden jenseits von Macron oder einem Scholz oder so.
Also zunächst mal sind die beiden im Amt, das sind deren Verantwortung, jetzt die Völker zu führen und Europa zusammenzubringen. Und ich baue darauf, dass es uns nach der Europawahl, wenn die Menschen dann die neuen Mehrheiten strukturieren im Parlament, dass es uns dann gelingt, in diese Vereinbarung, was machen wir jetzt die nächsten 5 Jahre, was haben uns die Bürger auf den Weg gegeben durch die Europawahl, welche Mehrheiten sind zustande gekommen, dass wir dann hoffentlich genug Kraft haben, voranzugehen. Und ganz praktisch müssen wir einfach bei der Verteidigungsunion mit dem Markt beginnen. Wir Europäer haben 17 verschiedene Panzerarten. Also wir Deutschen haben einen, die Franzosen, die Schweden, jeder hat seinen eigenen Panzer, seine eigene Rüstungsfirma, die Panzer baut. Die Amerikaner haben einen Panzer für die gesamte Amerika. Wir haben 180 verschiedene Waffensysteme, die Amerikaner haben 60 verschiedene Waffensysteme. Das zeigt, wir würden einfach mit dem Zusammenarbeiten in Europa verdammt viel Steuergeld sparen, das wir alle zahlen, wenn wir effizienter werden. Also das sind einmal die Basics sozusagen, wie wir einfach effizienter werden beim Aufwuchs der Verteidigung, die leider notwendig ist.
Jetzt hat ja diese Frage von Krieg und Frieden schon hier und da in unserem Gespräch eine Rolle gespielt. Sie selber waren ja vor einigen Wochen in Kiew in der Ukraine. Wir haben Sie da begleitet. Die Kollegin Hufnagel sitzt im Publikum, die mit Ihnen da diesen Nachtzug bestiegen hat und dann sich, glaube ich, gleich bei der Ankunft einem Bombenalarm gegenüber gesehen hat, wo man Schutz suchen musste. Wie schätzen Sie die Lage in der Ukraine heute ein? Weil alles, was wir hören, deutet ja schon darauf hin, dass es so sein könnte, dass Russland im Moment doch die Oberhand in diesem Krieg zu gewinnen scheint.
Also zunächst mal muss man leider feststellen, dass wir nur eine militärische Logik aktuell haben, weil wir einfach zu Putin und mit Putin keine Gesprächsmöglichkeit haben. Mhm. Er hat sich für diesen Krieg entschieden, er will ihn gewinnen, er muss ihn wahrscheinlich auch innenpolitisch gewinnen, um den Propagandaerfolg zu haben. Und deshalb gibt es leider im Moment diese militärische Logik, die so brutal und so schlimm ist. Andererseits muss man sehen, die militärische Logik des Jahres 2024 basiert darauf, dass die Defensivwaffen deutlich effizienter sind wie die Offensivwaffen. Ich habe, als ich im Januar drüben war, Gespräch mit dem Geheimdienstchef gehabt der Ukraine. Männer, die seit, oder Verantwortliche, die seit 2 Jahren jetzt ihre Entscheidungen zu fällen haben über Leben und Tod. Und man sieht diesen Menschen auch die Verantwortung und die Last auch an, wenn man da spricht. Und der hat mir beschrieben, dass die Front heute in der Ostukraine eine gläserne Front ist. Also es fliegen über diese Front dauernd Drohnen, die im Prinzip im Sekundentakt erkennen können, ob ein Infanterist einen Schützengraben verlässt, ob ein Spähpanzer vorfährt. Und das Bekämpfen dann des Infanteristen oder des Panzers, der dann in Richtung Kampfzone fährt, ist in wenigen Sekunden, Minuten erfolgt. Und eben auch die offensive Bekämpfung dann, diese Kamikaze-Drohnen, kosten wenige 1.000 Euro, die sich da auf unseren Panzer stürzen. Und der Panzer kostet Millionen. Aber der Panzer ist dann nicht mehr fähig, weiter zu arbeiten. Das heißt, die Defensivkräfte, deswegen sind wir in einem Szenario Erster Weltkrieg wieder, weil die Defensivwaffen deutlich billiger und effizienter sind als die Offensivwaffen. Was will ich damit sagen? Wenn wir die Ukraine unterstützen, ich meine, die haben händeringend um ganz banale Artilleriemunition gebettelt. Ja. Händeringend. Und wir Europäer waren nicht in der Lage, in einem Jahr 1 Million Schuss zu produzieren. Nordkorea war in der Lage, die 1 Million zu liefern gegenüber Russland. Wir, ganz Europa, waren nicht in der Lage. Dann ist doch das ein gnadenloses. Ich habe vor 1,5 Jahren gefordert, wir müssen zumindest bei der Rüstungsproduktion auf Kriegswirtschaft umschalten. Mhm. Kann doch nicht sein, dass so ein Werk für die Rüstungsproduktion dann 3 Jahre für die Genehmigung braucht. Das kann doch nicht sein. Wir haben ja auch bei Corona schnell genehmigt, damit wir die Impfstoffe bekommen. Also wenn Krise ist, muss man handeln können. Und da hat Europa nicht gehandelt, das muss man klar sagen. Jetzt funktioniert es langsam, jetzt fahren wir hoch. Und letzten Samstag war ein Befreiungsschlag, nachdem wir Europäer die 50 Milliarden freigegeben haben, jetzt auch der amerikanische Kongress. Ich glaube, dass Putin damit nicht mehr gerechnet hat. Ich glaube, dass das Putin verdammt wehtut. Und was ich Richtung Berlin nochmal sagen muss, ist, wir müssen heute die Ukraine so unterstützen, dass sie eine Chance hat, zu gewinnen im Sinne von, dass Russland spürt, wir werden es nicht schaffen.
Ja.
Und manchmal hat man das Gefühl, in Berlin und anderen Hauptstädten wird so viel unterstützt, dass sie gerade nicht untergehen, aber auch nicht in der Lage sind zu gewinnen. Und das, muss ich ehrlich sagen, das wäre grenzwertig, wenn das die Logik dahinter ist. Also deswegen sage ich volle Unterstützung.
Was könnte denn aus Ihrer Sicht hinter dieser Logik stecken? Weil tatsächlich, wie Sie es beschreiben, das ist ja so. Wenn man in Berlin mit Regierungsmitgliedern spricht, dann hat man das Gefühl, dass genau das sozusagen erreicht werden soll. Das Land soll nicht untergehen, aber letztlich gewinnen soll es auch nicht. Was ist möglicherweise die Überlegung dahinter und was würde es denn aus Ihrer Sicht bedeuten, wenn Putin sich durchsetzen würde?
Also die Frage, was die motiviert, da müssen es wahrscheinlich mehr Sozialdemokraten fragen als ein CSU-Vertreter. Ich glaube, dass bei den Sozialdemokraten immer noch die Vorstellung herrscht, dass Appeasement der richtige Ansatz ist. Mhm. Und ich darf für mich selbst sagen, ich war 2014, als damals die Krim besetzt worden ist. Das war zum ersten Mal seit dem Zweiten Weltkrieg, dass in Europa Staatsgrenzen verschoben worden sind mit militärischer Gewalt. Wir hatten Bürgerkrieg, Jugoslawien und solche Sachen, aber das war zum ersten Mal ein Staat einen anderen Staat besetzen, okkupieren, imperiales Denken. Kam wieder zurück und ich habe 2014 am Aschermittwoch in Passau gesagt, jetzt müssen wir harte Sanktionen anwenden, damit diese Methode nicht wieder zurückkommt. Jeder, der das macht, muss wissen, das wird nicht geduldet auf diesem Kontinent. Und wir Deutschen haben anschließend Nord Stream 2 gebaut. Ich habe 2019 bei der Europawahl gesagt, wir müssen auch in Passau, wir müssen Nord Stream 2 sofort beenden und Flüssiggasanlagen bauen. Wir dürfen uns von Putin nicht weiter abhängig machen. War damals auch in meiner Partei bei der Minderheit dabei. Und ich sage das nicht aus Besserwisserei, sondern ich sage das, weil die Natur dieses Systems, denke ich, vorher erkennbar war. Und das ist das, was wir uns aber alle ein Stück weit überlegen müssen, weil wir natürlich immer aufs Gute gehofft haben. Ich werfe auch da manchen auch nichts vor, weil natürlich hat man immer wieder versucht, wieder ein Angebot zu machen gegen Putin und wenn wir wirtschaftlich zusammenarbeiten, dann wird schon funktionieren, dann wird er doch nicht so verrückt sein und einen Krieg beginnen. Das war halt so die Alternativlogik. Insofern glaube ich, dass wir da in einem Trugschluss waren. Und wenn Sie die Frage stellen, was wird passieren? Ich bin in wenigen Tagen in Finnland, werde dort den finnischen Premierminister Petri Orpo treffen, der mein Stellvertreter als EVP-Parteivorsitzender ist. Und der hatte die Notwendigkeit, vor Weihnachten alle Grenzen zu Russland zu schließen. Warum? Weil Putin wieder Erdogan versucht hat, Flüchtlinge aus dem Irak nach Nordrussland zu bringen, um sie an die finnische Grenze zu schicken. Wenn jetzt in diesen Tagen wieder Tausende von Flüchtlingen an den Grenzen ankommen würden, dann weiß Putin genau, dass die AfD nach oben geht, dass die Le Pen nach oben geht, dass die Rechtsradikalen in Europa gewinnen werden. Den hybriden Krieg gibt es. Es ist nicht theoretisch. Er ist da. In Irland wurden die Gesundheitssysteme digital lahmgelegt, weil Hackerangriffe aus Russland da waren. Da war die Gesundheitsversorgung 2 Wochen nicht gewährleistet. Und in der Slowakei wissen wir, dass über Fake News natürlich die öffentliche Meinung beeinflusst worden ist, um Fico ins Amt zu bringen dort. Das heißt, er versucht an allen Ecken und Enden unsere Idee zu attackieren. Putin hasst die Art, wie wir leben. Er hasst die Art, wie wir leben, in Freiheit und Demokratie. Und deshalb wird er nicht aufhören in der Ukraine. Das ist unser Kampf. Das ist unser Kampf. Wir sind nicht Kriegspartei, aber wir sind Kriegsziel aus Putins Sicht. Und das ist das, was wir vertreten müssen, wo wir Politiker uns hinstellen müssen und ehrlich sein müssen. Ich weiß, dass manche Leute sagen, oft nach Veranstaltungen kommen dann Leute auf mich zu und sagen, man kriegt dann schon ein bisschen Sorge und Angst, was sich verändert. Dann muss ich sagen, soll ich Ihnen jetzt als Politiker einfach irgendwas vorspielen, damit keiner Angst hat, oder soll man als mündige Bürger darüber reden, für welche Aufgabe wir sind? Aber natürlich auch verbunden mit dem Hinweis, wenn dieser Kontinent mit 440 Millionen Menschen, wir sind wirtschaftlich 15 Mal so groß wie Russland, wenn wir wollen und wenn wir zusammenhalten, dann werden wir die Aufgaben genauso beantworten, wie das im Kalten Krieg unsere Vorgängergeneration geschafft hat. Aber wir müssen es erkennen. Und wir müssen mutig handeln.
Zum Erkennen gehört ja vielleicht auch, dass man nicht nur sagt, was ja richtig ist, die Ukrainer verteidigen nicht nur ihr Land, sondern auch unsere Freiheit in diesem Krieg. Zum Erkennen könnte aber ja auch gehören, dass wir selber als Europäer oder auch als Deutsche mehr für unsere Verteidigung tun müssen, mehr Geld dafür ausgeben müssen. Und da kommt auch die erste Leserfrage, die uns per E-Mail erreicht hat, ins Spiel. Es war ja Ihre Partei, Ihr Minister sogar, der vor einigen Jahren die Wehrpflicht abgeschafft hat. Ist das immer aus heutiger Sicht, jetzt kein Vorwurf an damals, ist das aus heutiger Sicht ein Fehler? Sollte man das korrigieren?
Ich glaube, dass die Entscheidung, die Wehrpflicht abzuschaffen, damals richtig war, weil das größte Problem damals war ja die Wehrungerechtigkeit. Wir haben ja faktisch nur Hälfte vom Jahrgang eingezogen und der Glück hatte, war irgendwie der Kluge und der Pech hatte, musste zur Armee, zur Bundeswehr. Mhm. Deshalb ist die jetzige Struktur, war die damalige Struktur nicht richtig. Und wenn ich mich heute mit der Frage beschäftigte, dann würde ich für die allgemeine Dienstpflicht plädieren. Also, dass wir jungen Menschen einfach auch abverlangen, dass sie einen Beitrag für ihre Gesellschaft leisten, aber auch frei wählen dürfen, ob sie jetzt einen Umweltdienst, einen Sozialdienst oder einen Bundeswehrdienst leisten. Dann wäre auch die Bundeswehr übrigens im Wettbewerb. Und da gibt es keinen Automatismus, die kommen ja eh alle zu uns. Also ich habe Dienst gemacht bei der Bundeswehr und diese 12 Monate habe ich schon im Kopf, also Zeit, wo man über Effizienz durchaus reden kann. Und mich hat's gefreut, ich habe es gern gemacht, habe das auch für mich bereichernd gefunden. Ja. Aber wie gesagt, die 12 Monate hätte man besser nutzen können. Das will ich damit sagen und das tut der Bundeswehr dann auch gut.
Wir hatten es gerade schon von russischem Gas und Sie sagten, Sie waren einsamer Mahner. Es waren ja viele Ihrer Parteifreunde oder überhaupt auf politisch-wirtschaftlicher Ebene war das ja durchaus gewünscht. Eben auch von der CSU, die ja dann nach Fukushima nicht schnell genug die Kernkraft sozusagen abschaffen konnte. Wie schauen Sie heute auf die Entscheidung? War der Atomausstieg nach Fukushima richtig?
Also wir Deutschen haben die Entscheidung so gefällt und die ist jetzt auch so, wie sie ist. Mhm. Ich selbst bin Physikingenieur, ich habe selbst mit der Atomenergie nie große Probleme gehabt, weil ich wusste, dass sie, so wie wir Deutschen sie nutzen, auch eine gute Energiequelle ist. Ich habe immer gesagt, eigentlich müssen wir zunächst wir haben in Ingolstadt nach wie vor Schweröl-Kraftwerke laufen, ja, ja, die Altöl verbrennen. Eigentlich müssen wir die Anlagen zunächst abschalten, bevor wir hochmoderne Kernkraftwerke abschalten. Mhm. Die Grünen haben jetzt anders entschieden, jetzt in der zweiten Runde, wir haben sie dann erst wieder eingeführt und dann sozusagen ist es dann so entschieden worden. Ich kann nur berichten, die Frage, welche Energieform man nutzt in einem Staat, ist eine nationale Entscheidung. Deswegen konnten wir Deutschen ja selbstständig entscheiden, ja, dass wir aussteigen. Und die will ich auch nicht europäisieren. Das ist gut, wenn das auf nationaler Ebene entschieden wird. Ich kann nur berichten, dass der Rest Europas einsteigt. Die Tschechen bauen neu, die Polen bauen neu, die Finnen bauen neu, die Schweden bauen neu, die Niederländer zwei neue Atomkraftwerke, die Franzosen sowieso. Selbst in Italien, wo es kein Atomkraftwerk gibt, weil die per Volksentscheid Nein beschlossen haben, diskutieren das derzeit. Um die Klimafragen hinzukriegen, braucht man Grundlast und das ist die Atomkraft. Also insofern sind wir als Deutsche derzeit isoliert in Europa, das muss man so feststellen. Und das ist aber eine Diskussion, die wir dann nächstes Jahr bei der Bundestagswahl führen muss.
Mhm. Schauen wir auf die CSU, die sich ja als Volkspartei verkauft.
Die Volkspartei ist, bitte.
Die Volkspartei ist, die aber trotzdem seit zwei Landtagswahlen bei 37% rum irgendwie feststeckt. Woran liegt es? Zieht Markus Söder nicht mehr?
Die CSU hat mit Markus Söder an der Spitze letztes Jahr klar einen Regierungsauftrag bekommen. Wir regieren mit den Freien Wählern. Das ist das, was die Bayern auch bei der letzten Landtagswahl bestätigt haben, was auch in Bayern auch, glaube ich, breite Akzeptanz findet. Bayern ist in guten Händen. Das, glaube ich, ist die Grundüberlegung. Und wir sind aber eine Partei, die jetzt auch wieder, glaube ich, und da ist die Europawahl jetzt eine Chance, wo wir auch wieder deutlich machen müssen, was CSU pur ausmacht. Wenn ich in der Geschichte der CSU zurückblicke, dann hatten wir mal eine Debatte mit der Bayernpartei, also in den 60er Jahren, wo zwei bayerische Parteien darum gerungen haben, CSU und Bayernpartei, wer ist die Stimme Bayerns? Und damals hat Strauß und Sundermann, wie sie alle geheißen haben, gesagt, wir gehen in den Wettbewerb mit dem Ansatz, dass wir nicht nur Bayern sind, sondern dass wir nach Bonn und später nach Brüssel fahren, um denen zu zeigen, wie man es richtig macht. Die Bayernpartei war eine eigenbrödlerische Regionalpartei. Die wollte nach dem Zweiten Weltkrieg nichts mit der Welt da draußen zu tun haben, nur Bayern sozusagen managen. Und die CSU hat immer den Anspruch gehabt, nicht nur Bayern gut zu gestalten, sondern eben auch überregional durchsetzungsfähig zu sein. Und das ist das, was wir versuchen als CSU. War das jetzt der Freie Wähler-Alarm oder was war das jetzt? Also das versuchen wir als CSU, das deutlich zu machen.
Ja, wenn Sie über die Bayern-Partei reden, ich habe auch an den Eilwanger gedacht.
Deshalb werden wir das im Wahlkampf auch ich in meinen Beiträgen. Am Samstag haben wir unseren kleinen Parteitag, wo wir Europawahlparteitag machen. Da werde ich schon deutlich machen, dass nur die CSU eine reine Bayernliste hat. Also nur die CSU bietet reine bayerische Kandidaten an. Wenn man die Freien Wähler wählt, dann wählt man Leute aus Sachsen-Anhalt. Und ich habe nichts gegen die Menschen dort, aber ich glaube, dass die Bayern schon sagen, wer vertritt unsere Interessen dann in Brüssel und Straßburg. Und das heißt, CSU heißt Bayernstimme. Das ist das eine. Und CSU heißt Durchsetzungsfähigkeit. Die Freien Wähler zum Beispiel sind in einer Fraktion im Europäischen Parlament, in der liberalen Fraktion verankert, die beispielsweise für das Aus vom Verbrenner gestimmt hat. Die ist von Macron hauptsächlich geführt sozusagen, diese Fraktion. Die einzelne Freie Wählerabgeordnete hat natürlich für den Verbrenner gestimmt, aber die Gesamtfraktion, in der sie Mitglied ist, hat gegen den Verbrenner gestimmt. Und meine Fraktion hat für den Verbrenner gestimmt. Also ein CSU-Vertreter, wir als 6 CSUler schaffen es, unsere eigene Fraktion, 180 Abgeordnete, von richtiger Politik zu überzeugen. Also wer ist durchsetzungsfähig dort auf der Ebene? Und mit den beiden Argumenten wollen wir werben. Wollen wir auch im Wettbewerb auch werben, wenn wir Durchsetzungsfähigkeit wollen. Und wenn wir auch Bayern-Vertretung wollen, dann sind wir das als CSU.
Wobei ich jetzt schon nochmal nachhaken muss. Das Problem ist ja schon auch ein Stück weit, dass Ihre ganze Partei auf Markus Markus Söder zugeschnitten ist. Wenn er jetzt irgendwann mal nimmer Ministerpräsident ist, wer käme denn dann überhaupt in Betracht? Wer taucht denn da am Horizont auf?
Also die CSU hat eine Fülle von qualifizierten Kandidaten für alle Funktionen. Und ich glaube, es werden uns auch viele gute einfallen. Wir haben da in Landespolitik starkes Team, Bundesebene. Und ich sage schon für mich dazu, ich darf nicht nur stellvertretender CSU-Vorsitzender sein, sondern jetzt Fraktions- und Parteivorsitzender der größten Partei Europas. Und deshalb spielt die CSU da in der Champions League Europas mit. Und das versuchen wir jetzt auch anzubieten den Menschen. In aller Nachdenklichkeit, Seriosität, in der wir uns derzeit politisch bewegen und befinden.
Die Kollegin Künfbeck hat ja ganz geschickt jetzt gefragt, Sie sind aber der Antwort ausgewichen, wenn sozusagen der Herr Söder nicht mehr in Bayern ist. Uns gebracht hat, nämlich Kanzlerkandidatur. Ist das was, wo Sie Markus Söder noch mal sehen im nächsten Jahr oder hat sich das mit dem letzten Anlauf erledigt?
Also es ist gut, wenn der CSU-Chef für den Kanzler in Frage kommt, aber Markus Söder hat das letztes Jahr im Wahlkampf mehrfach klargestellt, dass er da seine Chance hatte und die Chance damit vorbei ist. Wir haben jetzt mit Friedrich Merz eine klare Führung in der Bundestagsfraktion und deswegen werden wir uns jetzt in aller Ruhe auf diesen Wahlen vorbereiten. Ich glaube, dass das für uns jetzt wichtiger ist als Union insgesamt. Wir werden nicht die Wahlen gewinnen und das möchte ich auch für die Europawahlen in Anspruch nehmen. Wir werden nicht die Menschen überzeugen, indem wir nur vom Ampelbashing profitieren. Also indem wir über die Berliner Ampel schimpfen. Die Menschen wollen wissen, wofür steht ihr? Habt ihr die besseren Konzepte für die Zukunft? Und ich habe das an dem Beispiel Verteidigung schon versucht zu beschreiben, was ich mir wünsche, jetzt den Einstieg in europäische Strukturen. Mhm. Und die zweite große Aufgabe ist Wohlstand sichern. Da kommt viel auf uns zu. Sie haben es beschrieben, mit Amerika, China. Und da brauchen wir jetzt klare Konzepte, dass die Menschen wissen, die haben einen Plan, auf den kann man sich verlassen, dass das anschließend umgesetzt wird. Das ist das, was jetzt Union machen muss. Und da wird beispielsweise die CDU, Friedrich Merz, ja jetzt in 3 Wochen ein neues Grundsatzprogramm beschließen der CDU, also konzeptionell einfach programmatisch neue Antworten geben. Ich will nicht, dass wir gewählt werden, weil die anderen schlecht sind, sondern ich will gewählt werden, weil wir gut sind, weil wir gute Antworten geben.
Ich würde jetzt ein paar Leserfragen hier aus dem Raum gerne auf den Bierdeckeln einstreuen. Es geht kreuz und quer, also sozusagen nicht nach unserem Skript hier, aber das ist ja auch das Schöne dieser Veranstaltung. Die erste Frage, das ist in der Tat was, was oft kam, auch per E-Mail, was Sie auch persönlich betrifft, Manfred Weber, der Mann, der bei der letzten Europawahl angetreten ist, um Kommissionspräsident zu werden. Am Ende ist es dann anders ausgegangen. Das hat viele Leute gerade in Bayern nicht nur überrascht, sondern man kann sagen auch erzürnt. Auch diesen Leser hier, würde ich sagen, ist dies das europäische Demokratieverständnis. Da wurde ein Kandidat Weber mehrheitlich gewählt und am Ende wurde es jemand ganz anders. Was antworten Sie da heute? Wie blicken Sie da heute auf die Zeit?
Ja, es ist 2019 schwerer Schaden an der europäischen Demokratie entstanden. Da kann man, das ist die Grundaussage. Ich war Wahlgewinner in Bayern, damals über 40%. Ich war Wahlgewinner in ganz Europa, der stärksten Partei, der stärksten Fraktion, wurde wiedergewählt als Fraktionsvorsitzender. Und dann haben Liberale und Sozialdemokraten mich nicht unterstützt. 5 Jahre davor, als Schulz und Juncker damals, wenn Sie sich erinnern, damals Kandidaten waren, hat der Schulz als sozialdemokratischer Kandidat am Tag nach der Wahl sich hingestellt und hat gesagt, der Juncker ist der Chef der größten Fraktion, der hat die Wahl gewonnen, der wird Kommissionspräsident, ich unterstütze ihn dafür. Demokratisch das Ergebnis akzeptiert. Der Timmermans war bei mir 4 Wochen nicht erreichbar, mein Mitbewerber.
Ja.
Und deswegen bin ich auch verärgert, wenn heute sich Sozialdemokraten hinstellen und darüber jammern, dass damals Schaden entstanden ist. Es war ein parteipolitisches Taktikspiel, das ich erleben musste. Und dann kamen Macron und Orban mit ihren Spielen und so weiter, das ja dann zu dem Ergebnis geführt hat. Das heißt, wenn es um den Frust geht, ich kann viele Geschichten dazu erzählen, zu diesem Frust. Und sage aber auch, am Schluss war für mich dann die Frage im Raum gestanden, okay, Niederlage und wie es vielleicht bei Ihnen auch im privaten Leben, wie es im beruflichen Leben ist. Was machst du mit der Niederlage? Glaubst du an das, wovon du überzeugt bist? Stehst du wieder auf und kämpfst dafür oder bleibst liegen? Das sind die 2 Optionen, glaube ich, die jeder von uns im Leben schon oft erlebt hat. Und ich bin von diesem demokratischen Europa einfach durchdrungen, zutiefst überzeugt. Und deswegen freue ich mich, dass ich heute nicht bloß Fraktion, sondern eben auch Parteichef der größten Partei sein darf. also ich viel Vertrauen bekommen habe, jetzt mit Ursula von der Leyen die letzten 5 Jahre auch gemanagt habe, und dass wir dann jetzt in die Zukunft gehen. Das ist das, und deswegen bitte nicht an der Demokratie verzweifeln. Auch wir Bayern hatten mal eine Landtagswahl 2008, wo meine Partei Günther Beckstein plakatiert hat und anschließend Horst Seehofer bayerischer Ministerpräsident geworden ist. Also da hätte man auch sagen können, Wählerbetrug. Vielleicht ist der Unterschied, dass die CSU damals verloren hat und ich habe ja eigentlich gewonnen gehabt sozusagen. Aber es war auch der Landtag wählt, der Bundestag wählt, das Europaparlament wählt und nicht die Bürger direkt. Das muss man einfach schon von der Demokratietheorie sozusagen sagen dürfen. Und deswegen meine Bitte, nicht an der Demokratie verzweifeln, den 9. Juni ernst nehmen. Es geht um viel und wir müssen die Demokratie stabilisieren.
Wir werden das gleich noch ein bisschen mit Andrea vertiefen. Ich würde nur 2 Bierdeckel gerade noch einstreuen wollen. Ganz andere Fragen. Und liebe Leserinnen und Leser, wenn Sie noch Fragen haben, gerne Bierdeckel nach vorne geben. Sie sehen, das wird gefragt. Welche Möglichkeiten, will hier jemand wissen, hat die EU ewige Quertreiber wie Orban in die Schranken zu weisen?
Ja, also wir haben zunächst mal eine Reihe von Bereichen, wo die Europäische Union per Mehrheit entscheidet, beispielsweise Umweltgesetze. Diese Woche haben wir einen Stabilitäts- und Wachstumspakt, Euro-Stabilität, Theo Weigel erneuert, beschlossen. Diese Themen werden alle per Mehrheit entschieden, da kann auch Viktor Orban nichts blockieren. Er hat es die letzten Wochen wieder Furore gemacht in den Themen der Außenpolitik, Sanktionen gegen Russland, die Unterstützung für die Ukraine. Da brauchen wir die Einstimmigkeit am Ratstisch, bei den Gremien. Und da kann er blockieren und da hat er uns erpresst. Und ich sage, auch da brauchen wir Führung. Wir können zwar die Einstimmigkeit in den jetzigen Verträgen nur abschaffen, wenn alle dafür sind. Also schwierig. Ja. Das ist halt das Problem. Einstimmigkeit kann nur abgeschafft werden mit einem einstimmigen Beschluss. Aber man kann auch einen anderen Weg gehen. Wir haben auch den Euro und den Schengen-Raum eingeführt, indem wir auch Rechtslagen außerhalb des EU-Vertrags gefahren haben. Das ist nicht die priorisierte Lösung, aber wenn es nicht anders geht, sollten wir es machen. Das heißt, die jetzt wollen, dass wir da vorangehen. Ich meine, Scholz sagt Abschaffung der Einstimmigkeit in der Außenpolitik. Macron sagt es. Meloni sagt es.
Ja, der Bierdeckel fordert das auch.
Also die fordern das alle. Auch ich sage das seit Jahren. Wenn wir das wollen als Politiker, als Verantwortliche, dann müssen wir die willens sind, vorangehen, das mit einem eigenen Rechtskonstrukt machen. Und dann hat der Orban plötzlich das Problem, dass sich für ihn kein Mensch mehr interessiert, weil er alleine an der Seite steht. Und dann die Ungarn sich die Frage stellen, ist es wirklich so klug, in der Welt, in der wir leben, allein rumzustehen? Also dann drehen wir den Spieß um. Und Europa darf sich nicht mehr auf der Nase rumtanzen lassen. Wir müssen diese Wege jetzt gehen.
Ich würde nochmal zum Wahlkampf zurückkommen. Wie gehen Sie denn den diesmal an? Und gibt es irgendwie Unterschiede zu Ihrem letzten Europawahlkampf?
Also wir sind jetzt in einer komplett neuen historischen Lage. Deswegen sind vielleicht die Reden, die man hält, durchaus nachdenklicher und ruhiger, wie das vielleicht früher der Fall war. Ich glaube, es ist auch ein bisschen mein Stil, Politik zu machen. Ich bin da kein Lauter nicht, ich bin da keiner, der jetzt den schnellen Applaus will. Ich will Politik über Vertrauen aufbauen machen, so wie ich das beschrieben habe, mit auch den Punkten, wo ich einfach schon geworben habe, dafür das anders zu sehen, dass ich einfach versuche, Vertrauen, für mich ist Vertrauen die wichtigste Währung in der Politik. Und so mache ich auch meinen Wahlkampf jetzt, indem wir programmatisch sagen, wo wir hinwollen, wo wir hingehen. Und eines ist mir auch noch wichtig, dass wir uns bewusst machen, in welchem Europa eben diese Wahlen stattfinden. Wir haben in Frankreich Le Pen derzeit bei über 30% stehen bei den Europawahlen. Wir haben in Österreich, unserem Nachbarland, stabil die FPÖ, sowohl national als auch europäisch, stärkste Partei. Wir haben in Polen, obwohl Donald Tusk gewonnen hat, PiS stabil um die 30%. Das ist das Wilders Niederlande, bildet derzeit eine Regierung. Der Wilders bildet eine Regierung in den Niederlanden derzeit. Das ist das Europa, in dem wir heute leben. Da sind unsere 17-18% für die AfD sogar vergleichsweise
am unteren Ende noch.
Ja, es ist schlimm genug, aber verglichen ist es schon. Und vor dem Hintergrund muss ich jedem auch sagen, der 9. Juni, wir können am 10. Juni in einem Europa aufwachen, wo das Parlament dysfunktional ist, wie der amerikanische Kongress heute schon. Er ist zwar demokratisch gewählt, aber wir sind als Parlament nicht mehr in der Lage, eine Kommission ins Amt zu bringen, eine Kommissionspräsidentin zu wählen, die Basisaufgaben einer Institution zu übernehmen, dass wir in eine blockierte Struktur reinlaufen. Das kann uns passieren. Und deswegen ist egal, wie man parteipolitisch steht, die erste Bitte, nehmt diesen 9. Juni verdammt ernst. Da geht es um was. Da geht es um das Schicksal, ob wir diesen Kontinent zusammenhalten können. Und dann bieten die demokratischen Parteien genug Alternativen an. Aber die erste Bitte ist, ernst nehmen, Wahlbeteiligung hoch.
In die Richtung geht auch eine Leserfrage, die uns vorab erreicht hat. Da schreibt auch eine Leserin, warum soll man in Bayern eigentlich zur Europawahl gehen, wenn das Ergebnis für die Besetzung des wichtigsten Postens ohnehin egal ist? Das hat ja ihr Fall gezeigt. Und wer garantiert uns, dass wir wählen und am Ende zieht Macron nicht wieder den Stecker? Das geht genau in die Richtung, ne?
Definitiv. Und wie gesagt, bei der Grundsatzfrage steht man zu diesem Konzept, zu der Idee, dass Demokratie beim Bürgermeister in meiner Heimatgemeinde bis auf zum Bundeskanzler lebt Demokratie von zwei Pfeilern. Das eine ist die Person. Mag ich dem? Vertraue ich dem? Kenne ich den? Ist der seriös? Und das zweite ist die Programmatik. Was verspricht man der? Für was steht der? Das sind zwei banale, aber wesentliche Prinzipien von Demokratie. Und wenn das für einen Bürgermeister in meiner kleinen Heimatgemeinde Wildenberg mit 1000 Einwohnern richtig ist, und wenn es für einen Kanzler richtig ist, dass man da Kandidaten anbietet, Alternativen, dass man Debatten führt, warum soll es dann für den EU-Kommissionspräsidenten nicht richtig sein? Mhm. Also das ist das, wofür ich einfach eintrete. Ein demokratisches Europa, wo die Parteien Kandidaten anbieten und Alternativen aufzeigen. Und sie entscheiden dann, in welche Richtung das geht. Und da muss Europa, das muss ich ehrlich sagen, natürlich noch werden. Europa ist nicht perfekt, Europa ist nicht abgeschlossen. Das ist ein Prozess, in dem wir uns da befinden. Seit Jahrzehnten übrigens ist Europa im Werden, im Gestalten. Aber die Grundsatzfrage ist, steht man dazu? Und wir haben in Bukarest, in Rumänien, vor 4 Wochen unseren Parteitag gehabt, wo wir ein Programm beschlossen haben. Wir haben schon einige Themen besprochen, wo wir die Ursula von der Leyen nominiert haben. Jeder weiß, wofür wir stehen, wofür auch ich werbe als Parteivorsitzender. Und das wünsche ich mir, dass Macron das auch macht und nicht die Hinterzimmer wieder anwirft und Spiele spielt, Machtspiele spielt, sondern sagt, okay, ich bin der Liberaler, unser Kandidat ist XY und wir treten für die Positionen ein. Diese Debatte bräuchte man für Europa. Und dann bin ich auch überzeugt, dass sich die Lücke zwischen den Menschen und diesem Brüssel schließen würde. Wenn die Leute das Gefühl haben, ich kann es mitentscheiden, ich kann mitreden. Und wenn es, wie gesagt, einmal gescheitert ist, 2019, ist es kein Grund, nicht weiter dran zu glauben. Wenn man die Prinzipien für richtig findet, muss man eben aufstehen und auch bei dem 9. Juni wieder dafür werben und dafür eintreten.
Noch eine Leserfrage, die sich auch um das Thema Kommissionschef dreht. Ganz konkret, wenn Sie Kommissionschef geworden wären, was hätten Sie dann anders gemacht?
Das ist eine Fangfrage. Das ist jetzt eine Fangfrage.
Die Leserfragen sind die besten.
Leserfragen sind die besten, richtig. Also danke dafür. Ist für mich als Parteichef eine schwierige Frage. So kann ich es vielleicht beantworten, weil das dann sofort als Kritik ausgelegt wird. Ich sage nochmal, ich habe mit der Ursula von der Leyen jetzt gut zusammengearbeitet. Ich möchte schon sagen, wir hatten Corona. Wir hatten nach Corona einen Einbruch europaweit bei der Wirtschaft von -6%. Das muss man sich mal vorstellen nochmal. Und dann haben wir den Wiederaufbauplan gemacht, 750 Milliarden, um einfach psychologisch zu sagen, wir schaffen das gemeinsam, wir starten durch, wir glauben an unseren Kontinent. Das waren historische Entscheidungen. Auch Ukraine-Unterstützung, 12 Sanktionspakete, trotz Orban, auf den Weg gebracht, Europa zusammengehalten. Und dann haben wir Digital- und Green Deal-Gesetze gemacht, wo Europa in die Zukunft geführt wird. Ich glaube, die Bilanz kann sich sehen lassen. Nicht alles perfekt, aber die Bilanz kann sich sehen lassen. Was mich vielleicht ausmacht, das darf ich vielleicht so sagen, ich lebe meinen politischen Ansatz vom Gespräch mit den Leuten. Wenn ich am Sonntag in meine Kirche gehe, in meinen Gottesdienst gehe, bei mir in der Heimatpfarrei, und dann die, mit denen ich in der Landjugend tätig war, in der JU tätig war, die Bauern, die Handwerker, die Leute, die ich da trifft, die bei BMW arbeiten, wenn wir die sagen, wie die Europa wahrnehmen. Also wir müssen Europa erden. Wir müssen Europa aus der Blase rausholen, das zu oft zu weit weg ist. Das wurde ja mir von Macron vorgeworfen, ich sei einer vom Dorf sozusagen und nicht fähig, große Politik zu machen. Ich glaube, dass das wichtig wäre, dass wir Menschen haben, die verankert sind vor Ort und zuhören. Politik beginnt mit Zuhören. Und dann aber auch KI-Gesetze machen und dann auch die großen Fragen unserer Zeit versuchen, im Team mit anderen zu beantworten. Dass das genau Europa ausmacht. Europa nicht als technokratisches Brüssel zu sehen, sondern Europa als Heimat zu sehen, als Daheimsein, als Identität zu sehen.
Nun sind Sie ja einerseits in einer ganz komfortablen Position, denn Ihre Kandidatin für den Posten des Kommissionspräsidenten, der Kommissionspräsidentin ist schon im Amt, ist eine Frau aus der CDU, also aus der Schwesterpartei, die kann also mit einem Amtsbonus in diesen Wahlkampf gehen. Insofern für einen Parteichef eigentlich eine schöne Situation. Auf der anderen Seite hat die Kommissionspräsidentin ja gezeigt, dass ihr Unionspolitik, CDU, CSU-Politik nicht immer ganz so wichtig ist. Wenn man den grünen Deal anschaut beim Klimaschutz, wenn man bestimmte Dinge anschaut, die bei der Landwirtschaft auf den Weg gebracht worden sind, dieses große Thema Verbrenner aus, haben Sie ja auch gerade schon angesprochen. Welche Garantie können Sie den Wählerinnen und Wählern eigentlich geben, dass Frau von der Leyen, wenn sie denn wieder im Amt bestätigt ist, die Politik macht, für die Sie jetzt Ihre Partei bei diesem Wahlkampf, in diesem Wahlkampf werben?
Zunächst, ich bin 51 Jahre alt und ich würde Ihnen sagen, dass für meine Generation die allergrößte Frage die Klimafrage ist. Deswegen, wir stehen zum Green Deal, überhaupt keine Frage nicht. Aber trotzdem darf man in der Sache streiten. Darf man sagen, ist der Verbrenner aus richtig oder falsch? Waren die Agrargesetze, die Timmermans auf den Weg gebracht hat, richtig oder falsch? Und die Debatten haben wir geführt. Und die hat auch EVP in meiner Funktion als Fraktionschef auch engagiert geführt, auch strittig geführt, auch in Kontroversen mit Grünen geführt. Und dass die Menschen einfach Alternativen haben und sich dann entscheiden, wer hat da den richtigen Weg. Das macht Europa lebendig. Deshalb ist es so, dass wir da in der Sache durchaus auch ringen, auch in der Partei natürlich ringen, auch mit Ursula von der Leyen manchmal ringen, aber die Grundlinie ist klar. Und ich werde auch für mich persönlich als Fraktions- und Parteichef die Zusage abgeben, dass das, was wir in Bukarest beschlossen haben, dass die Inhalte, die uns wichtig sind, auch unsere Orientierungsmaßstäbe für die nächsten 5 Jahre sind. Also wer uns wählt, kriegt auch EVP pur. Da kann er sich sicher sein.
Es ist ja so, wenn man jetzt so guckt, es ist natürlich jetzt, Ende April noch ein Stück weit hin zur Europawahl. Trotzdem hat man jetzt nicht das Gefühl, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, liebe Zuschauer, man hat jetzt nicht das Gefühl, das ganze Land würde darauf brennen, auf diesen Wahlkampf und hätte nichts anderes mehr im Kopf, als wie am 9. Juni die Wahl ausgeht. Und in die Richtung zielt auch eine Frage, die unsere Brüsseler Korrespondentin, die kennen Sie ja, die Katrin Priebühl, die in der Regel für die Augsburger Allgemeine aus Brüssel berichtet, die Katrin Ihnen gerne stellen würde. Und sie sagt, ich glaube, ihr habt auch gesprochen, dass Sie, Herr Weber, sagen, in diesem Wahlkampf, und es klang auch schon hier und da an, geht es um die Verteidigung der Demokratie. Jetzt haben Sie eine Kandidatin, Spitzenkandidatin, die sehr klar gesagt hat, dass sie eher einen zurückgezogenen Wahlkampf machen will, dass sie nicht so richtig auf die Marktplätze gehen will, dass sie weiter ja auch ihr Amt ausüben will als Kommissionspräsidentin. Wie passt das denn zusammen? Gefällt Ihnen das überhaupt, dass sozusagen da jemand wiedergewählt werden will, der in diese nahe Auseinandersetzung mit dem Wähler eigentlich gar nicht eintreten will und ja auch nicht kandidiert fürs Parlament?
Also ich habe eine andere Wahrnehmung als die Kollegin, und zwar erlebe ich, dass Ursula von der Leyen jetzt auch in den Gesprächen, die wir haben, einen festen Plan hat, im Mai die Staaten der Europäischen Union zu besuchen, so wie ich das vor 5 Jahren gemacht habe. Mhm. Sie hat jetzt ihre Homepage freigeschalten, sie macht die Social-Media-Kampagne europaweit, die eine Chance ist, weil Social Media natürlich europaweit eine gute Plattform ist, wo man wirklich dann präsent sein kann. Sie will sich auch in einzelnen Ländern bestimmte Themen vornehmen, natürlich im Baltikum über Sicherheit reden, in Rumänien über das Verlassen der jungen Menschen, dass die zu uns kommen und so weiter reden, also über die Themen reden, die vor Ort wichtig sind. Und deswegen erlebe ich sie als engagierte Kandidatin, die jetzt rausgeht. Aber ja, Sie haben recht, sie ist amtierende Kommissionspräsidentin. Das ist ein anderer Stil von Wahlkampf. Das war bei Angela Merkel, und wenn wir uns ehrlich sein, auch so. Wie sie Kanzlerin war, hat sie halt einen Kanzlerwahlkampf geführt, aus dem Amt heraus. Und das ist, glaube ich, nichts Schlimmes, nicht. Das ist einfach so. Und das ist irgendwas, was mit der Situation zu tun hat. Ja. Und beide Seiten haben ihren Vorteil. Also ich will einen engagierten Wahlkampf. Ich will ja auch, ehrlich gesagt, ist eher so die Fragestellung, haben wir denn eigentlich jetzt im politischen Wettbewerb, wenn ich über Verteidigung rede, wenn ich über Wirtschaft rede, was kommt denn jetzt eigentlich von den Grünen? Was kommt denn eigentlich von Sozialdemokraten? Also Schmidt ist ja der Kandidat der Sozialdemokraten, ja, die haben einen Spitzenkandidaten nominiert. Ja. Der hat ein Mandat für die Partei zu sprechen, was ich sehr begrüße. Mhm. Aber was kommt denn da an Ideen? Beim letzten Mal hat der Timmermans vorgeschlagen, wir machen einen europäischen Mindestlohn. Also kommen da Projekte? Also wird lebendig Wahlkampf gemacht. Ich kann aber nicht noch den Job der anderen machen. Ich mache unseren Job und sage, wir haben eine Kandidatin, wir haben ein Programm, wir gehen raus und wollen überzeugen. Und ich hoffe, dass jetzt auch lebendig Wahlkampf gemacht wird. Übrigens, dass es noch nicht so vibriert in der Gesellschaft in Bayern. Der Wahlkampf beginnt ja jetzt erst mit Plakatieren. Klar. Das ist jetzt erst so richtig. Dann, wenn die Plakate immer hängen, kriegen die Leute das besser mit. Aber ich sage schon auch, es trifft halt auf einen Boden der Nachdenklichkeit. Über den haben wir halt mehrfach gesprochen. Es ist also kein also letztes Mal bei der Landtagswahl war es eine sehr aufgeheizte Stimmung, mit Flugblatt und was wir alles erlebt haben mit den Themen. Das ist jetzt schon eine sehr nachdenkliche Stimmung, die wir haben. Aber auch bei der letzten Sat.1-Umfrage haben bayernweit 60% der Menschen gesagt, sie wollen zur Wahl gehen. Also ich glaube, dass die Bereitschaft da ist, die Menschen schon ein Verständnis entwickeln, dass das nicht irgendwie Pipifax ist, dass das schon um was geht und dass dort was entschieden wird. Und wir als Politikerinnen und Politiker müssen es jetzt einfach motivieren.
Ein Thema, das tatsächlich einige Leserinnen und Leser uns eingeschickt haben, ein Thema, das sie auch sehr besorgt, ist, wir haben es vorher kurz angesprochen, der drohende Rechtsruck in der EU. In Deutschland gab es ja zuletzt viele Demonstrationen gegen Rechtsextremismus, für die Demokratie. Auf der anderen Seite droht in Europa bei den Wahlen eben dieser Rechtsruck. Sie haben sich eine Zeit lang auch darum bemüht, Giorgia Meloni und ihre postfaschistische Partei in Italien ins ihr Parteibündnis zu holen, zu dem ja dann auch CDU und CSU logischerweise gehören. Warum?
Also zunächst mal muss man in der Debatte, denke ich, schon sagen dürfen, dass wir in Europa in den verschiedenen Mitgliedstaaten unterschiedlichste Strukturen haben und unterschiedlichste Wahrnehmung haben. Wenn wir über Italien reden, ich habe beim Herfahren jetzt gerade Telefonate geführt, wenn wir über Italien reden, dann hat Italien derzeit eine Regierung, die demokratisch gewählt ist von den Menschen dort. Giorgia Meloni steht derzeit in den Umfragen in Italien bei um die 30%. Macron steht bei 17% und der Scholz steht bei 16%. Das ist die Führung Europas, wie sie zu Hause unterstützt wird. Und es gibt in Italien keinen Journalisten, keinen Rechtsprofessor, der irgendwie Angst hat, dass der Rechtsstaat kollabiert, dass Rechtsradikale die Macht übernehmen. Da gibt es innenpolitische Debatten über die Fragen, aber ehrlich gesagt schütteln in Italien manche den Kopf, wie in Deutschland über Italien manchmal berichtet worden ist. In der Zeit, als ich der erste europäische Politiker war, der nach Rom gefahren ist und mit ihr gesprochen habe, bin ich schon hart attackiert worden.
Unter anderem von Markus Söder und Friedrich Merz gemeinsam.
Bin da hart attackiert worden und sage auch nochmal, ich gehe da meinen Weg.
Jetzt fährt der Markus Söder selber hin. Hat er Sie vorher angerufen, um nach ein paar Tipps zu fragen?
Ich gehe meinen Weg und fühle mich durchaus wohl damit, um es mal so zu formulieren. Ich bitte jetzt, dass mir keiner falsch versteht, wir haben bei Fratelli d'Italia Mitglieder dabei, mit denen ich nichts zu tun habe, weil ich bin Christsozialer durch und durch, ich bin ein europäischer, liberaler Christsozialer, das ist meine Herkunft. Ich komme aus der Jugendarbeit, der katholischen Jugendarbeit. Ich habe in meiner Studentenzeit, hat mich Sophie Scholl ganz massiv geprägt, als ich JU-Chef war, habe ich in fast jeder zweiten Rede Sophie Scholl aus den Flugblättern zitiert. Übrigens dieses Jahr beim Aschermittwoch habe ich aus dem Flugblatt, weil ja Flugblätter so wichtig sind derzeit, habe ich aus dem Flugblatt von Sophie Scholl zitiert im Aschermittwoch. Muss sagen, manchmal leider wird oft die Alternativen, die man zeigt, zu wenig wahrgenommen, auch journalistisch dann gespiegelt, wenn ich das ein bisschen kritisch sagen darf. Aber wie gesagt, ich gehe da meinen Weg und fühle mich da mit meinem Weg sehr, sehr wohl damit, weil Giorgia Meloni als Person, ich rede nicht über die Partei, aber als Person zeigt, dass sie bürgerliche Politik in Italien macht. Sie führt jetzt den G7. Ich meine, sie war in der Ukraine neben Zelensky gesessen, als der Joe Biden zugeschaltet war. Sie führt derzeit die G7-Gremien. Giorgia Meloni ist da voll akzeptiert, respektiert in all diesen Gremien. Und wir diskutieren, als würde der Rechtsradikalismus in Italien gerade explodieren. Nein. Das ist das, wo wir differenzierter draufschauen müssen. Und für meine Partei, dass das klar ist, unsere Brandmauer steht. Wir haben definiert, das habe ich vorgeschlagen als neuer Parteichef, wir werden nie zusammenarbeiten mit Parteien, die Europa ablehnen, die die Ukraine-Unterstützung ablehnen und die den Rechtsstaat attackieren. Das heißt AfD, Le Pen, PiS. No-go, das ist überhaupt kein Thema. Das sind Feinde, das sind nicht bloß Mitbewerber, das sind Feinde für uns als EVP. Mhm. Und der beste Beweis dafür ist eben Donald Tusk. Wir brauchen als EVP keine Nachhilfe, wer in Polen wieder den Rechtsstaat zurückgebracht hat und wer Polen wieder nach Europa zurückgebracht hat. Das war meine Partei in Polen, die das geschafft hat. Und nicht Grüne und nicht Sozialdemokraten. Also ich bin da mit dem, was wir machen, da sehr zufrieden und auch im Reinen. Und da können sich die Leute auch darauf verlassen, dass die Rechtsmauer steht zu den Radikalen. Aber es gibt halt auch einen differenzierten Blick auf bestimmte Staaten.
Wobei Meloni ja auch sagt, sie hat unbeschwertes Verhältnis zum Faschismus. Also das passt dann tatsächlich auch zum christlichen Markenkern der CSU.
Sie wird ja nicht Mitglied meiner Partei. Sie wird auch nicht Fraktionsmitglied werden nach der Wahl. Das Einzige, wofür ich geworben habe, ist, dass wir mit der, die Italiener gewählt haben, dass ich mit der arbeiten darf. Und ich sage Ihnen, wir haben vor 2 Wochen den Migrationspakt in Europa abgestimmt. Nach 8 Jahren quälender Debatte. Und jeder Bürgermeister weiß, wie wichtig die Migrationsfragen bei uns in Bayern sind. Wenn wir das nicht lösen, brauchen wir uns nicht wundern, wenn die AfD durch die Decke geht. Ja? Mhm. Jetzt haben wir in Europa nach 8 Jahren ein Paket von Gesetzen gemacht, wo wir gesagt haben, okay, so machen wir es jetzt in Europa. An der Außengrenze sichern, aber trotzdem unsere Werte hochhalten. Mhm. Und jetzt sage ich Ihnen, dass die Grünen im Europäischen Parlament, obwohl Baerbock dafür geworben hat, haben die Grünen im Europäischen Parlament diesen Konsens Europas abgelehnt, weil es ja so nett ist, Opposition zu sein und irgendwie dagegen zu stimmen. Und Giorgia Meloni mit ihrer Partei hat zugestimmt. Mhm. Und die Lega hat sich dann enthalten. Und wenn das nicht gemacht worden wäre, wenn die italienische Regierung das nicht mitgetragen hätte, dann wäre vor 2 Wochen der Migrationspakt im Europäischen Parlament gescheitert. Und dann wäre die AfD heute rausgegangen und hätte gesagt, nichts kriegen sie zustande, die in Brüssel. Nichts kriegen sie gebacken. Das Europa versagt in allen Bereichen, selbst bei der Migration. Gut, ich mein, also insofern, wo soll ich mich dafür rechtfertigen, dass ich Gespräche mit Meloni führe, dass sie diesen Gesetzen zustimmt? Sie übernimmt Verantwortung für Europa und will, dass das vernünftig funktioniert. Und deshalb sage ich, sie wird nicht Mitglied der Partei werden. Wir sind in guten inhaltlichen Gesprächen, genauso wie ich mit Macron im Gespräch bin, wie ich mit Karl Nehammer im Gespräch bin. Mit Mitsotakis spreche ich auch mit Giorgia Meloni. Und da lasse ich mir auch von niemandem verbieten, dass wir miteinander reden, weil wir Probleme lösen müssen auf dem Kontinent.
Diese Verschärfung des europäischen Flüchtlings- und Asylrechts, das ist ja in der Tat der Grund, warum die Staats- und Regierungschefs in Europa mit Frau Meloni sprechen, warum man den Schulterschluss sucht und warum man natürlich Italien als Land, wo sehr viele Flüchtlinge ankommen, über das Mittelmeer da auch sozusagen mit ins Boot holen muss bei dieser Politik. Ist es denn so, dass dieser Asylpakt, dieser Asylkompromiss, den Sie jetzt beschrieben haben, dass der wirklich greifbare Folgen bald haben wird für die bayerischen Kommunen, die nicht mehr wissen, wo sie die Flüchtlinge nicht unterbringen, wo sie die Flüchtlinge unterbringen können? Oder wird das Ganze jetzt erstmal auf Papier stehen und dann geschieht halt nichts?
Es sind Gesetze der Europäischen Union, die verbindliches Recht in Europa sind. Das heißt, um das geht es. Es geht nicht um Deklarationen, es geht um Gesetze, die anzuwenden sind. Das wird natürlich bei manchen auch eine Vollzugszeit bedürfen und bis umgesetzt wird. Aber der Kern dieser Gesetzgebung besagt, dass wir das sogenannte Flughafenverfahren an die Außengrenze übersetzen. Wenn in München jemand von einer Auslandsreise ankommt, dann steigt er aus dem Flieger aus und bevor er durch die Passkontrolle durchgeht, ist er zwar physisch schon in Bayern, aber rechtlich ist er noch nicht eingereist, weil er noch nicht durch den Pass durch ist. Und in der Zeit kann der Bundesgrenzschutzbeamte die Person in den Flieger setzen und wieder zurückschicken. Also ohne größeres Verfahren. Ja. Und dieses Verfahren setzen wir jetzt in Lampedusa und Lesbos um. Da werden Anlagen gebaut, wo Tausende von Menschen, zunächst abgeschlossen, muss ich dazu sagen, in geschlossenen Anlagen im Mittelmeer gerettet, dann dorthin gebracht werden. Und dann wird dort innerhalb von 4 Wochen entschieden, gibt es für dich eine Bleibeperspektive, ja oder nein. 60% der Flüchtlinge in Bayern werden nach einem rechtsstaatlichen Verfahren weder als Asylbewerber noch als Flüchtling anerkannt. Ja. Sind also illegal eingereist. Die hätten nie auf europäischem Grund und Boden ankommen dürfen. Nach dem Recht und Gesetz. Nicht, weil ich mir als rechter Politiker irgendwie das wünsche, sondern aus Recht und Gesetz heraus. Und deswegen muss der Staat an der Außengrenze entscheiden, wer rein darf und eben nicht die Schlepperbanden entscheiden, wer rein darf. Das ist das, was wir erreicht haben. Und das muss jetzt schnellstmöglich umgesetzt werden.
Wenn ich Ihr Parteiprogramm oder Ihr Wahlprogramm richtig lese, dann wollen Sie das ja noch ein Stück weiter drehen. Und ähnlich wie die Briten mit diesem sogenannten Ruanda-Modell, das wir ja auch in der Augsburger Allgemeinen in den letzten Tagen vorgestellt haben, wieder mal vorgestellt haben, wollen Sie erreichen, dass diese Entscheidung, ob jemand einen Anspruch auf Asyl hat oder nicht, schon nicht in Lampedusa oder in Lesbos, das gehört ja zur EU, sozusagen getroffen wird, sondern in irgendeinem afrikanischen Land oder ich glaube, die Italiener haben das vor, in Albanien, das ja noch nicht zur EU gehört. Ist das was, wo Sie sagen, das könnte uns da weiterbringen? Ist das mit den rechtsstaatlichen Prinzipien, die Sie vorher ja zu Recht hochgehalten haben, Entschuldigung, ist das damit vereinbar?
Ein Mensch, der vor Krieg flieht und auch ein Mensch, der aus Asylgründen, also politischer Verfolgung flieht, hat das Recht auf Unterstützung, aber er hat es nicht das Recht, sich seinen Staat auszusuchen, in dem er leben will.
Ja.
Und deswegen das Albanien-Modell, das die Italiener machen, wird von mir voll unterstützt. Wenn der Flüchtling, der in Tunesien $6.000 bezahlt, damit der Schlepper ihn nach Deutschland bringt, das steht im Vertrag drin. Da steht drin Deutschland, nicht Europa. Wenn der diesen Vertrag zukünftig unterschreibt, aber nicht mehr die Gewähr hat, dass wenn er im Mittelmeer aufgegriffen wird, auch in Lesbos landet, sondern in Lampedusa landet, sondern in Albanien landet, dann zerstören wir das Businessmodell, das Geschäftsmodell der Mafia. Und da werden Milliarden von Euro verdient in dem Geschäft. Und deswegen ja, alles, was uns hilft, dieses Geschäftsmodell zu zerstören, ist gut. Ich sage Ihnen, an der türkisch-griechischen Grenze haben wir jetzt kaum derzeit illegale Migration, weil wir mit der Türkei, mit Erdogan einen vernünftigen Weg gefunden haben. Nach der großen Krise 2015. Wir zahlen auch an die Türkei auch viel Geld.
Also wir haben einen
Weg,
Euro, genau,
ne, wir haben einen Weg gefunden, das gemeinsam zu managen. An dieser Grenze sterben die wenigsten Leute. Also insofern ist es auch im besten Interesse von Lebensschutz, dass wir nicht die Menschen dazu zwingen, in diese Boote zu steigen. Das ist die Idee dahinter. Und ich sage mal ausdrücklich dazu, das heißt nicht, dass wir die Festung Europas bauen. Meine, wir Europäer haben die letzten 2 Jahre 3 Millionen Ukrainer aufgenommen. Kein anderer Kontinent auf dieser Welt leistet gegenüber Bürgerkriegsflüchtlingen so viel, wie wir Europäer leisten. Und deswegen brauchen wir auch nicht mit gesenktem Haupt rumlaufen. Gerade wir Bayern, es wird viel geleistet. Aber die Menschen erwarten von uns, dass wir unterscheiden zwischen einem Bürgerkriegsflüchtling aus der Ukraine, dem wir Hilfe anbieten, und jemand, der illegal einreist. Diese Unterscheidung muss der Staat jetzt durchsetzen, sonst werden Rechtsradikale noch stärker werden. Ich will, dass das gelöst wird und die heutigen Ankunftszahlen sind zu hoch. Sie sind nicht mehr akzeptabel für die Aufnahmebereitschaft der bayerischen Kommunen.
Ich würde nochmal anschließen mit Fragen hier aus dem Publikum. Welche Strategien wird man innerhalb der EU entwickeln, um der zunehmenden Gefahr von Cyberangriffen zu begegnen?
Also die zentrale Frage ist beim Cyber-Thema das Zusammenarbeiten, weil heute schon akutes Problem besteht, können wir überhaupt feststellen, wie die Bedrohungslage ist. Also wir haben im LKA in München bayerische Beamte, die sich um das kümmern, BKA, wir haben europäische Strukturen. Aber haben wir überhaupt einen Überblick in Europa, was da überhaupt läuft in diesen neuen Bereichen? Und deswegen plädiere ich dafür, dass wir da europäische Strukturen brauchen, die uns gemeinsam verteidigen. Es ist bei diesen digitalen Angriffen heute irrelevant, ob der Server in Augsburg steht oder ob der in Prag steht. Entscheidend ist, welcher Computer genutzt wird und welche Software drauf ist. Deshalb macht es Sinn, jetzt europäische Verteidigungsstrukturen dort aufzubauen, um uns gemeinsam zu schützen. Für mich ist Cyber Defense und die Cyberkriminalität das beste Beispiel dafür, jetzt europäisch zu denken. Im Defense-Bereich heißt es militärische Verteidigung und im Kriminalitätsbereich heißt es Europol stärken, heißt europäische Strukturen aufbauen, die unsere digitale Struktur dann schützen und stabilisieren.
Noch eine konkrete Frage, was kann die EU gegen Desinformation in Klammern Russland, China inklusive KI machen?
Puh, alles Megathemen und große Themen.
Haben wir heute eine Seite dazu in der Zeitung. Ja. Das ist mit einem Interview mit diesem Lutz Güllner, den kennen Sie, ne? Der in der EU sich für den Kampf gegen Desinformation dieser Einheit hat.
Und wie ist eure Antwort darauf gewesen? Was war so die Botschaft der heutigen Zeitung?
Es ist ganz interessant. Also er sagt im Kern, Desinformation, da geht es nicht irgendwie um Falschinformation. Also der Kreml will einfach die sozialen Medien und die Diskussion mit irgendwas fluten, sodass man überhaupt nicht mehr richtig weiß, was richtig und was falsch ist. Es ist halt nicht so plump, sondern relativ schwer zu durchschauen. Nur, und das wäre schon eine Frage an Sie dann als Politiker, Russland sagt, er hat halt Zehntausende so Trollfabriken, die diese Dinge auf den Weg bringen. Er hat 42 Leute in Brüssel sitzen. Also insofern scheinen wir diese Gefahr relativ wehrlos hinzunehmen.
Wir sind eine freie Gesellschaft, deswegen auch angreifbar, wenn es um diese neuen Technologien geht. Aber das ist andererseits auch unsere Stärke. Ich glaube, die Bewusstseinsfrage ist einmal das Wichtigste. Wenn wir heute digitale Medien nutzen, müssen wir uns bewusst sein, dass da nicht alles Gold ist, was glänzt. Da würde ich lieber sagen, ein ordentliches Abo bei der Augsburger Allgemeinen abschließen. Da weiß man, was man hat.
Sehr gut.
Muss ja an der Stelle sein. Aber also das, da müssen wir einfach Bewusstseinsbildung, wir müssen schon sensibel, ich glaube, junge Menschen sind da sensibel dafür, wissen auch, dass da viel läuft, aber ich würde sogar einen Schritt weiter gehen. Ich würde sogar sagen, wenn wir heute beim Medienkonsum von jungen Menschen sehen, vor allem jungen Menschen, dass sie fast nur in der digitalen Welt unterwegs sind, in ihrem Alltag, in ihrem Leben, dort Informationen aufnehmen, sich dort weiterbilden und so weiter. Und wenn dann heute der Algorithmus der Digitalkonzerne darüber entscheidet, was der junge Mensch überhaupt noch zu sehen bekommt, dann muss man sagen, ist dieser Algorithmus nicht nur ein Businessmodell, eine Wettbewerbsfrage, wie Geld verdient werden kann, sondern dann ist dieser Algorithmus zutiefst gesellschaftsprägend.
Ja.
Und dann ist es eine gesellschaftliche Frage, die in der Politik entschieden werden muss. Ich sage deswegen, das darf nicht in Silicon Valley entschieden werden, sondern da müssen wir die Regeln vorgeben, wie diese sozialen Medien funktionieren. Das gilt für das Urheberrecht, für Leistungsschutz, das gilt aber auch für viele andere Fragen. wir müssen dieser digitalen Welt unseren europäischen Stempel aufdrücken. Und da kommen Fragen mit Gesetzen noch auf uns zu. Da müssen wir auch Mut haben, Regulatorik zu machen.
Gehört denn zum Mut dann auch, dass Sie als Politiker, ich weiß das gar nicht, auf TikTok selber auch einen Account haben, weil das ist ja die Plattform, die aus gehört Chinesen, ne? Das ist ja die Plattform, wo die meisten jungen Leute im Moment, glaube ich, sind und wo die AfD den politischen Bereich, ehrlich gesagt, ziemlich allein bespielt. Und jetzt hat es Nachrichten gegeben und es hat so ein bisschen für Schlagzeilen gesorgt, dass der Bundeskanzler da jetzt auch einen Account aufgemacht hat, weil er gesagt hat, das kann ja nicht sein, dass da sozusagen nur die Rechtspopulisten und Rechtsextremen sind. Sind Sie da auch? Ist die CSU da auch? Müsste man da sein?
Also ich persönlich bin dort nicht. Die CSU, glaube ich, ist drauf als Partei, um eben auch Präsenz zu zeigen. Es ist eine schwierige Abwägung. TikTok ist ja nochmal eine besondere Situation, weil wir ja auch in Amerika Debatten haben, TikTok komplett zu verbieten, weil so ein chinesischer Betreiber dahinter steht, wo wir nicht wissen, wer die Technologie nutzt, wer überhaupt die Daten nutzt, wo die abgesaugt werden, auf welchen Servern die liegen. Da geht es also um ganz andere Fragen, noch jenseits vom Algorithmus. Und ja, wir als Demokraten müssen den Wettbewerb in diesen Medien aufnehmen, so wie Sie das auch als Medien ja aufnehmen und den Wettbewerb auch suchen. Aber der Wettbewerb muss ein fairer sein. Der Wettbewerb muss ein fairer sein. Und das ist eben staatliche Aufgabe. Und da sage ich, da werden wir vielleicht noch viele, 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 wie soll ich sagen, viele Wunden noch sehen, die diese Entwicklung schlägt. Mhm. Ich sage Ihnen, wir hatten vor einem Jahr einen sehr beeindruckenden Auftritt einer Mutter aus Irland bei uns in der Fraktion, die über Cyberbullying gesprochen hat, also über den sozusagen, die hat ein 16-jähriges Mädchen gehabt, das in der digitalen Welt so gefangen war und so sozusagen unter Druck gesetzt worden ist durch die dortige Community, dass sie sich das Leben genommen hat. Ja. Das sind sicher Extremfälle, aber das gibt's. Und wir haben da noch keine Sensibilität dafür. Und sie hat in Irland durchgesetzt, weil dann diejenigen, die da damals dieses Harassment gemacht haben, diesen psychischen Druck aufgebaut haben, sind nicht zur Verantwortung gezogen worden. Und Irland ist das erste Land Europas, das jetzt ein Gesetz gemacht hat, dass man in der digitalen Welt auch sowas als Straftat bezeichnet, wenn man Menschen in den Tod treibt durch solchen psychischen Druck und so. Und das sind Fragen, die alle jetzt kommen, weil wir sehen, was für Schäden damit entstehen. Und ich würde mir halt wünschen, dass wir halt als Politik kraftvoll sind, nicht bloß erst die Schäden zu sehen und dann zu reagieren, wie ich es vorher beschrieben habe, sondern dass wir vorausschauend Politik machen und dieser Technik einen Rahmen geben. Wir reden dort über die Frage der Funktionsfähigkeit unserer Gesellschaft und wir reden über die Zukunft der Demokratie. Weil wenn dann Information nicht mehr stattfindet, in einem ordentlichen Sinn, dass wirklich Fakten transportiert werden, kann Demokratie, Stichwort Trump, nicht mehr funktionieren.
Zukunft der Demokratie, da habe ich hier auch einen Bierdeckel zu. Eine Frage, die ich noch einschieben will, Andrea, bevor wir dann mit deinen weitermachen. Die CSU ist gegen das beschlossene Gesetz zur Wahlrechtsreform, will da ein Zuschauer wissen. Haben Sie denn eigene Vorschläge, wie man das Ziel erreichen will, dass der Bundestag nicht immer größer wird? Weil das steckt ja hinter der Idee. Wir wissen jetzt, Sie sind in Karlsruhe, klagen vor dem Bundesverfassungsgericht, das ist Ihr gutes Recht. Aber wie wollen Sie das Ziel denn erreichen, dass der Bundestag nicht immer größer wird?
Also da muss ich jetzt leider auf die Bundestagskollegen ein Stück verweisen. Ich habe es im Detail, die Konzepte nicht im
Schirm. Stellvertretender Parteichef, Herr Weber, bitte.
Ich weiß nur, dass wenn das Wahlrecht jetzt so kommen würde, gibt es dann auch die Option, dass alle Direktmandate Bayerns theoretisch nicht zum Zuge kommen. Und das kann nicht das Ziel von so einem Gesetz sein. Also das kann nicht das Ziel sein. Und die Frage ist halt, zwingt man dann die CSU dazu, in der CDU nicht als Vereinigung der Parteien, aber irgendwie rechtlich aufzuklären, dass man will man in einem föderalen Bundesstaat nach wie vor eigene bayerische Stimme, vielleicht auch andere Oststimme, die Linken waren eher immer eine Stimme des Ostens in unserem Land, will man das oder will man deutsche Gleichmacherei? Bayern hat übrigens eine lange geschichtliche Tradition, seit Jahrhunderten eigentlich, seitdem wir deutsche Demokratie haben, Bismarck und so weiter, haben wir immer bayerische Sonderparteien gehabt, die bayerische Stimmen im Reichstag, in Berlin, Bonn dann vertreten haben. Will man das kaputt machen? Will man das nicht mehr, diese Besonderheiten? Das ist das, was mich umtreibt. Und da sage ich, Föderalismus heißt, dass man dann bayerische Sonderstrukturen auch respektiert und ernst nimmt im Wahlrecht. Das wäre mein Hauptargument, warum wir dafür sorgen, dass dieses Wahlrecht nochmal auf den Prüfstand kommt. Aber klar ist auch, die Mandatszahlen müssen runter.
Wir haben ja schon viel über das Thema Wirtschaft gesprochen. Das ist aber auch ein Bereich, wo uns wirklich sehr viele Leserfragen erreicht haben. Europa hat in den vergangenen Jahren viel reguliert, hat aber wenig dafür getan, seine Wettbewerbsfähigkeit zu stärken. Was muss sich da ändern, fragt ein Leser.
Zunächst teile ich die Analyse. Gerade der Green Deal war viel Regulatorik, Rahmen setzen, notwendig, um das Klimathema zu beantworten. Aber die nächsten 5 Jahre müssen jetzt aus diesem Green Deal auch ein Deal machen, also auch ein Geschäftsmodell machen. Also ich habe das vorher mit den Elektroautos kurz beschrieben. Also wollen wir dann die Klimawende schaffen, indem wir dann zukünftig alle Autos in China produzieren lassen? Ist das dann die Lösung irgendwie? Oder wir erleben es jetzt bei den Wärmepumpen, die wir alle einbauen sollen, bei uns zu Hause privat. Ein Anbieter nach dem anderen macht zu oder verlagert seine Produktion aus Deutschland raus. Ja. Also ist das die Klimawende? Das sind jetzt Millionen dieser Wärmepumpen, werden jetzt in Deutschland gebraucht. Aber alle Konzerne, die wir haben, gehen aus Deutschland raus, gehen aus Europa raus. Und deswegen sind wir alle ambitioniert beim Klimaschutz. Aber wir müssen jetzt schauen, dass die Jobs dann hier bleiben. Und das wäre eine schwierigste Fragestellung. Ich habe das vorher beschrieben mit dem Abschotten nach außen hin. Das wären ganz schwierige Fragen, weil wir ja auch vom Export so massiv profitieren. Bei der Wirtschaft, wie gesagt, ist mein erstes Thema der Binnenmarkt, aber ich möchte nochmal unterstreichen das mit dem Handel. Weil, wenn Sie sich erinnern, wir hatten mal Diskussionen um CETA und TTIP vor 4, 5 Jahren. Das waren Handelsverträge mit Kanada und mit den Vereinigten Staaten von Amerika, TTIP. Und da hatten wir heftige Debatten in Deutschland. Daneben Infostand wurde gesagt, naja, wenn ihr das abschließt, dann kommen die Chlorhündchen und dann haben die Parlamente nichts mehr zum Sagen, weil die Schiedsgerichte die Macht übernehmen. So wurde argumentiert von der Linken. CETA, der Handelsvertrag mit Kanada, greift seit mittlerweile 5 Jahren. Und das Einzige, was passiert ist, ist, dass der bayerische Mittelstand doppelt so viel nach Kanada exportiert wie vorher. Und ich sage Ihnen, wenn wir die Kraft nicht haben, diese modernen Handelsverträge abzuschließen, wir haben einen mit Mercosur, mit Südamerika, jetzt am Tisch liegen. 800 Millionen Menschen leben in Europa und Südamerika. Der größte Markt der Welt würde entstehen. Und wenn wir nicht in der Lage sind, solche Handelsverträge abzuschließen, dann werden wir keine gute wirtschaftliche Zukunft haben. Dann ist Schluss mit unserem Wohlstand. Das ist die Realität. Und ich sage heute, mehr Zusammenarbeit mit den Demokratien und weniger Abhängigkeit mit China, mit den Autokraten, mit den Diktaturen. Wir haben eine Linie für die nächsten Jahre und die müssen wir beherzt gehen. Macron sagt, Mercosur nicht abschließen. Also um deutlich zu machen, da gibt es einen Parteienstreit, dass Macron das nicht will. Ich sage als Chef der größten Partei Europas, ja, abschließen. Wir brauchen das, sonst werden wir unsere Produkte nicht exportieren können. Und da gibt es eben parteipolitischen Diskurs, wo wir uns auch hinstellen müssen und sagen müssen, wer Wohlstand will, muss auch Mercosur unterstützen.
Ein unabhängiger von China zu werden, das sagen ja fast alle, gerade im politischen Mainstream. Gleichzeitig kann man sich ja 2 Reisen anschauen von prominenten deutschen Politikern in den letzten Wochen, um zu sehen, dass es dann in der Praxis doch ganz anders aussieht. Also da war der Kanzler zuletzt in China, Olaf Scholz, und er hatte das ganze Flugzeug voller Wirtschaftsvertreter. Also einerseits sagt man, wir wollen weniger abhängig sein, andererseits unterstützt man vielleicht auch zu Recht als Bundeskanzler die nächsten Vertragsabschlüsse von Mercedes, VW und wem auch immer. Bisschen zuvor, da war ich dann dabei, war Ihr Parteivorsitzender, der bayerische Ministerpräsident in China, und der sagt das dann auch ganz offen. Der sagt, wir wollen hier keine Moralpolitik machen, wir machen Realpolitik, schließt einen neuen Vertrag mit einer neuen Partnerprovinz ab, und von unabhängig machen ist da gar nicht mehr die Rede. Ist es denn nicht so, ehrlich gesagt, wenn wir ehrlich sind, dass wir uns eingestehen müssen, wenn wir unseren wirtschaftlichen Wohlstand hier erhalten wollen, dass wir so viele Möglichkeiten gar nicht mehr haben, uns unabhängig zu machen von unserem Hauptexportpartner?
Die Europäische Union ist der weltweit größte Markt, den es gibt. Wir sind mächtig da draußen. Wir haben die zweitgrößte Währung. Wir sind der größte Binnenmarkt der Welt. Vor den Amerikanern, vor den Chinesen. Das heißt einmal, wir diskutieren das einmal aus einer Position der Stärke heraus. Wir legen Regeln fest und nicht die Chinesen in erster Linie. Die wollen bei uns verkaufen. In jedem Aldi, in jedem Obi sind die chinesischen Billigprodukte drin. Ja. Deshalb aus einer Position der Stärke heraus. Und das Zweite, was ich sage, ist, wenn Bundeskanzler Scholz in China ist und öffentlich sagt, er sieht in Deutschland auf den Straßen keine japanischen oder deutschen Autos, sondern er sieht nur Autos fahren. Und das Gleiche sieht er bei China. Er sieht keine chinesischen Autos oder deutschen Autos, sondern er sieht nur Autos fahren. Dann muss ich sagen, wie naiv ist denn das? Dann muss ich sagen, ich habe nichts gegen japanische Autos. Das ist eine Demokratie, das ist ein Wettbewerb und da gehen wir in Wettbewerb. Da wird das beste Auto verkauft. Überhaupt keine Frage nicht. Aber China hat uns bereits die gesamte Photovoltaikindustrie weggenommen, die Arbeitsplätze, die wir hatten. Ja. Die werden alle in China produziert, die jetzt in Bayern auf die Dächer geschraubt werden. Und die Chinesen haben einen klaren Plan, die Zukunftsmärkte systematisch zu übernehmen. Die gehen mit Dumping auf den Markt, um unsere Autokonzerne dicht zu machen. Das ist doch die, wie naiv muss man denn sein, wenn man das nicht sieht? Und deswegen sage ich ja nicht morgen alle Beziehungen abbrechen. Ich will ja auch weiter Geschäft machen. Aber ich sage, jetzt strukturell umsteuern. Lasst uns nach Indien gehen. Lasst uns nach Indien schauen. Das Land hat jetzt derzeit die größte Demokratie der Welt. Wählen derzeit. Ihr Parlament aktuell gerade. Wir brauchen, glaube ich, 6 Wochen dafür oder so. Also die wählen gerade ihr Parlament. Das ist eine Demokratie, die nicht perfekt ist, keine Frage. Aber das ist eine Demokratie, die haben es verstanden, was heißt, in so einem Staat zu leben. Und lasst uns mit denen jetzt das machen, was der Strauß in den 60er Jahren mit China gemacht hat. Also jetzt diese Handelsverträge abschließen. Weniger Abhängigkeit tendenziell mit den Autokraten und mehr Zusammenarbeit mit den Demokratien. Das ist meine Linie. Und da sage ich, bitte nicht die gleichen Fehler machen, die wir mit Russland gemacht haben.
Die Kollegin Künfbeck hat es ja eingangs gesagt, die Veranstaltung dieses AZ Live heute gehört zur sogenannten Future Week der Augsburger Allgemeinen, der Stadt Augsburg, 60 Veranstaltungen. Und zum Schluss würde ich ganz gern mit Ihnen, wenn wir über Zukunft reden, kurz in die Glaskugel gucken. Das machen Politiker nicht gern, aber vielleicht machen Sie es trotzdem mit. Ganz kurz 3 Fragen, wo wir in 10 Jahren möglicherweise stehen. In 10 Jahren, Herr Weber, wie groß wird die EU dann sein? Wie viele Mitglieder wird es geben? Jetzt sind es 27. Der Balkan steht vor der Aufnahme.
Wir müssen die Staaten, die an der Außengrenze anklopfen, an der Tür anklopfen, denen müssen wir ehrliche Perspektive geben, weil sonst der westliche Balkan, die Ukraine einfach destabilisiert wird, Russland, China andere Einfluss gewinnen. Und die Erweiterung vor 20 Jahren, Tschechien und so weiter, war ja eine riesen Erfolgsgeschichte für uns alle. Wir leben in einem offen, freien, wohlhabenden Europa. Deshalb ja zu diesen Schritten, aber immer die Kriterien einhalten. Deshalb ja zu dem Bekenntnis, aber ich sage auch dazu, Europa muss jetzt die Kraft haben, die Grenzen des Kontinents zu definieren. Also wo ist dann Schluss? Weil ich erlebe, dass auch viele Menschen Sorgen haben. Habt ihr das schon im Blick, wer da alles dazukommt und wer da alles dazugehört und so? Und deswegen sage ich, schau mal bitte auf die Landkarte und definieren wir, was Europa ist. Und da ist Bosnien-Herzegowina, obwohl es muslimisch ist, natürlich Europa. Das ist aber überhaupt keine Frage, es ist inmitten von Europa. Aber die Türkei ist nicht Europa, ist Mittlerer Osten, ist nicht Europa. Deswegen enge Beziehungen mit der Türkei, wie mit der Schweiz, wie mit Großbritannien, die auch nicht Mitglied sind, aber die mal eng zusammenarbeiten, also engste Beziehungen mit der Türkei, aber eben klar sagen, das wird nichts mit der Mitgliedschaft, das müssen wir uns einfach eingestehen, Grenzen definieren, dann glaube ich, können wir die Menschen auch gewinnen für die letzten Schritte der Erweiterung, die notwendig sind.
Wird die Ukraine in 10 Jahren Mitglied der Europäischen Union sein?
Ich hoffe es sehr.
Werden wir in 10 Jahren die Möglichkeit haben, den Kommissionspräsidenten, die Kommissionspräsidentin direkt zu wählen?
Ich träume davon und würde mich dafür einsetzen, ja.
Und dann anschließend die letzte Frage, lieber Herr Weber. In 10 Jahren, welche Rolle wird der Manfred Weber dann in Europa oder sonst wo spielen?
Das liegt einzig und allein in der Hand der Wählerinnen und Wähler als Demokrat. Ich freue mich über meine Aufgabe, die ich heute wahrnehmen darf. Und hoffe, dass es uns jetzt gelingen wird, zu mobilisieren, für dieses Europa einzutreten. Es ist unsere Heimat, so wie ich es am Anfang formuliert habe, es ist unser Schicksal, es ist unsere Zukunft und deswegen dran glauben, dafür werben, dafür eintreten, das ist das, was mich umtreibt und hoffentlich viele Menschen in Bayern umtreibt.
Das ist doch ein wunderbares Schlusswort. Vielen Dank, Herr Weber, vielen Dank an Sie alle. Ich kann Ihnen jetzt schon ankündigen, das nächste AZ Live ist in Planung, es wird im Sommer stattfinden und wird wahrscheinlich eine Open-Air-Veranstaltung sein zum ersten Mal. Bis dahin können Sie sich die Zeit aber natürlich vertreiben. Im Mai haben wir bei uns im AZ-Store in der Heimatwelt am Augsburger Rathausplatz, also direkt neben dem Rathaus, eine Lesung und eine Unplugged-Vorführung von Hans Ziller, wenn Ihnen der Name nicht sagt. Das ist der Gründer und Kopf der Ingolstadter Band Bonfire. Im Juni präsentieren wir ebenfalls in der Heimatwelt unser EM-Studio, wo wir Sie überraschen werden. Wir informieren Sie natürlich wie immer rechtzeitig auf allen unseren Kanälen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend, gute Heimreise und habe am Schluss wie immer die Bitte, dass Sie noch kurz 1 Minute stehen bleiben, damit wir mit unserem Gast und mit Ihnen zusammen ein Foto machen können. Nicht stehen bleiben, sitzen bleiben natürlich. Wir sind die, die dann stehen. Sie sollten sitzen bleiben. Dankeschön.
Lieber Weber, vielen Dank.
Dankeschön.